Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Florian und Ruth über das Universum plaudern. Und wie immer, auch diese Woche wieder mit Florian.
Und mit Ruth. Und es ist ja eigentlich alle zwei Wochen, oder? Aber diese Woche passt trotzdem, du hast recht.
Alles naja, gut. Auch alle zwei Wochen ist eine Woche
ja.
Wieder. Also es ist nicht jede Woche, das stimmt. Aber soll ich sagen, wie jede zweite Woche auch wieder?
Nein, ich glaube, ich habe nur einfach Blödsinn geredet.
Das ist schon wieder klugscheißen, ha? Hallo ja. Florian, wie geht's dir?
Hallo, gut. Ich hab viel gearbeitet und viel erlebt in den letzten Wochen seit der letzten Aufnahme.
Das ist schön.
Ja.
Ich auch.
Ich habe leider mehr gearbeitet als erlebt, aber oje. Kann sich ja nicht aussuchen.
Naja, aber Arbeit ist ja auch oft ein Erlebnis, oder?
Ja, aber ja, es ist die anderen. Ja, aber es ist beides. Aber ich hätte gern weniger Arbeit.
Ist es absehbar bei dir, dass auch wieder weniger Arbeit kommt? Oder
ja, ich weiß
geht's jetzt
nicht.
So richtig los mit wieder Auftritten, alles, nichts mehr abgesagt?
Ja, also wenn ich rechne, dass wenn ich dann so 70 bin, dann habe ich vielleicht mal ein bisschen Freizeit, Pension oder so.
Super, da kann man sich drauf freuen.
Genau.
Nee, und was waren die Erlebnisse und was war die Arbeit? Wollen wir mal eine kurze Zusammenfassung machen?
Ich fange vielleicht mal mit dem Erlebnis an, das gleichzeitig auch Arbeit war. Das war wirklich sehr, sehr schön. Es hat mich sehr gefreut, dass ich das geschafft habe. Ich war in Bayern. Mhm. Und zwar in, ich glaube, man kann nicht mal Dorf sagen, an einem Ort, der eine geografische Bezeichnung besitzt, sagen wir es so. Und zwar Nantesbuch.
Das klingt nicht wie ein Ort, sondern wie ein literarisches Werk.
Ja, es ist gar nicht so falsch. Also diese Veranstaltung war ja quasi ein Geografie gewordenes diese Veranstaltung war quasi Geografie gewordene Kunst, wenn man so will, und Wissenschaft.
Sehr schön.
Nein, also ein Nantesbuch, das ist in der Nähe von Benedikt Beuern, wenn das wer kennt, was in der Nähe von Kochel am See ist, was so in der Nähe von...
Ich kenne bis jetzt noch gar nichts davon.
Bad Tölz ist in der Nähe.
Da gibt es eine Fernsehserie.
Ja, die gibt es auch schon lange nicht mehr, aber die okay. Hat dort gespielt. Und ansonsten
ich bin so up to date.
Ist München in der Nähe.
Ah, das kenne ich.
Gut.
Da war ich schon mal.
Ja, also ist da südlich von München ist das. Und dort in Nantesbuch sitzt die Stiftung Kunst und Kultur. Nee, Kunst und Natur. Die Stiftung Kunst und Natur. Und da gibt's etwas, das heißt Langes Haus. Das ist ein langes Haus. Also wirklich, schaut von außen ein bisschen aus wie eine Scheune. Also auch so in Holz gebaut und alles. Aber innen drin ist halt so ein, Veranstaltungsräumlichkeiten. Also da gibt's Vortragssäle, es gibt so, man kann da drin sein und Sachen machen. Und man kann das da durch, weil es so lang ist, kann man die Räumlichkeiten groß und klein machen und aufteilen, wie man will. Also es ist sehr, sehr schön mitten in der Natur auf so einer Hügelkuppe, wo man freien Blick über die bayerischen Hügel hat, freien Blick auf den Himmel und auf den Horizont. Und da findet eben unter anderem immer wieder mal Kunst statt in diesem langen Haus von der Stiftung. Und am letzten Wochenende hat dort die Veranstaltung, das Festival Sternenhimmel der Menschheit stattgefunden.
Na, das klingt ja sehr romantisch.
Ja, das war es auch. Also ich habe vorher natürlich gewusst, worum es ging, weil ich ja dort war, aber ich habe dann erst, als ich dort war, festgestellt, was das eigentlich für ein sehr, sehr cooles Projekt ist. Ja, also das Ganze ist etwas, das im Wesentlichen von Raoul Schrott gemacht wird. Sagt dir der Name was?
Nein.
Das ist ein österreichischer, wesentlichen Autor. Und er ist nicht nur Autor, also er ist auch, hat die Literaturwissenschaft und Komparatistik studiert und arbeitet auch als, irgendwie so, hat auch als Professor an Unis gearbeitet, aber er schreibt eben auch Bücher und halt in dem Fall die Art von Büchern, die dann irgendwo im Kulturteil der Nachrichten und im Fernsehen besprochen werden, für die dann irgendwie große Preise verliehen werden. Also wirklich so, dass das so hohe Literatur, ja. Aber und Lyrik und Romane und alles. Also, das aktuellste Buch, das habe ich noch nicht gelesen, aber der Titel ist sehr schön. Eine Geschichte des Windes oder von dem deutschen Kanonier, der erstmals die Welt umrundete und dann ein zweites und ein drittes Mal. Das ist der Titel des aktuellen Buchs von Raul.
Das passt auf einen Buchumschlag.
Anscheinend. Einwand. Ja. Mhm. Raul Schott hat auch immer ein bisschen so einen Hang, soll man sagen, zur Wissenschaft gehabt, wenn man will. Zumindest einmal, da hat er ein Buch geschrieben, das hieß Erste Erde, Epos. Das lässt sich eigentlich nicht beschreiben, was dieses Buch ist. Also, es fängt beim Urknall an und erzählt alles seitdem und auf eine literarisch sehr ambitionierte Weise. Also man kann es jetzt quasi nicht wie einen Roman lesen, sondern da ist irgendwie, ja, das liest sich dann teilweise so wie irgendwelche homerischen Epen oder irgendwie sowas oder experimentelle Lyrik und zwischendurch ist wieder eine wissenschaftliche Abhandlung. Also es ist alles sehr, sehr kulturell, experimentell, aber eben auch wissenschaftlich. Aber es geht ja eigentlich um das aktuelle Projekt und das heißt Sternenhimmel der Menschheit. Und das weißt ja du besser als ich, dass man den Sternenhimmel auf höchst unterschiedliche Art und Weise betrachten kann.
Ja.
Also wir tun es in unserem Beruf wissenschaftlich, wir erforschen das ganze Zeug da im Universum, aber die Menschen haben immer schon hingeschaut und sich da alle möglichen Sachen ausgedacht über das, was da oben zu sehen ist.
Ja.
Und das, was wir halt heute in der Astronomie offiziell festgeschrieben haben an Sternbildern, die ja auch wissenschaftlich gesehen überhaupt keine Bedeutung mehr haben. Also es spielt keine Rolle, welche Sternbilder wo sind, also für die Forschung. Aber historisch halt. Und aber die 88 offiziellen Sternbilder, was man so kennt wie Orion, Andromeda, fallen mir keine Sternbilder mehr ein.
Der Löwe. Große Bär.
Genau, ja, also die Sternbilder halt. Das sind ja bei weitem nicht alle. Ja, also da haben wir wirklich...
Du meinst nicht alle Geschichten, die sich die Menschheit jemals ausgedacht hat.
Das ist halt natürlich das, was wir aus der griechisch-römischen Antike übernommen haben oder auf der Südhalbkugel halt...
Die westliche Dominanz, die genau. Über den Rest der Welt gestülpt wurde, wie so oft.
Ja. Genau. Hm. Und das ist quasi das zu korrigieren, wenn man so will, ist das, was Raul Schrott mit diesem Sternenhimmel der Menschheit machen möchte. Man kann es grammatikalisch nicht erkennen, aber das Sternenhimmel ist in dem Fall Mehrzahl. Ja, also es geht nicht um den Sternenhimmel der Menschheit, sondern um die Sternenhimmel der Menschheit. Also das, was Raul jetzt schon seit ein paar Jahren macht und noch ein paar Jahre weitermachen wird, ist probieren herauszufinden, wie andere Kulturen den Himmel betrachtet haben und was sie dort gesehen haben. Also zum Beispiel Inuit und Tuareg, das waren die beiden, die auf diesem Festival gerade stattgefunden haben, als ich dort war, darum ist das das beste Beispiel. Aber die Inuit haben auch zum Himmel geschaut und sie haben auch Sternbilder vorgestellt. Aber die haben halt im Gegensatz zu uns nicht irgendwie die Welt kolonialisiert. Deswegen haben sie dann nicht irgendwie ihre Sternbilder in den Katalogen der Wissenschaft untergebracht. Das heißt, die haben sich irgendwas gedacht beim in den Himmel schauen, aber wir wissen nicht oder nur lückenhaft, was sie sich gedacht haben. Hm. Aber man kann das rekonstruieren aus diversen Texten, ja, genauso wie man irgendwie rekonstruieren kann, was sich die Babylonier gedacht haben oder die Sumerer gedacht haben. Und es gibt halt keine oder so gut wie nie irgendwelche schönen übersichtlichen Kataloge, wo steht, ja, da ist das und da ist das und da ist das. Und es gibt halt diverse Mythen, wo halt irgendwo erwähnt wird, dass irgendwo irgendwas am Himmel passiert und die sind irgendwo verstreut in allen möglichen Aufzeichnungen, Werken, sonst irgendwas. Und Raul Schrott probiert halt, das zu identifizieren, und dass man herausfinden, was haben die für Geschichten erzählt, wie haben diese Geschichten mit Sternen zu tun. Ja, und dann, findet in Kooperation statt, eben auch mit einem Astronom, der dann halt, so wie das du ja auch mit deinem Planetarium kannst, du kannst ja, wenn ich das sage, irgendwie, was war im nördlichen Kanada vor 1500 Jahren bei Sonnenaufgang, kurz vor Sonnenaufgang im Frühling zu sehen, dann kannst du mir das sagen, nehme ich an, mit der Software, die du hast.
Ja, natürlich. Genau.
Und das ist halt, wenn es dann halt irgendwelche Mythen gibt, aus denen man herauslesen kann, dass dieser Mythos sich auf etwas bezieht, was eben bei vor Sonnenaufgang im Frühling stattgefunden hat und dieser Mythos so und so alt ist, dann kann man eben nachschauen, was für Sterne waren da am Himmel und passen die zusammen mit dem. Ja, und dann hat man mal quasi die Sterne zum Mythos identifiziert und dann ist quasi noch eine Künstlerin auch noch mit dabei und die probiert dann herauszufinden, wie man diese Sterne, die zu dem Mythos vermutlich gehören, so sehen und verbinden und darstellen kann, dass die Figuren entstehen, die im Mythos eine Rolle spielen. Also das ist quasi so diese literarisch-wissenschaftlich-kulturelle Rekonstruktionsarbeit, die Rollschrott mit seinen Kolleginnen und Kollegen macht, für eben insgesamt 17 Sternenhimmel.
Und das 17 verschiedene Kulturen.
Genau, ja. Und die sollen
rekonstruieren. Und wieso verwenden sie nicht die naheliegendste Art und Weise, die Geschichten zu rekonstruieren, nämlich Leute zu fragen?
Es macht das wahrscheinlich auch. Also der reist auch herum und redet mit Leuten und so weiter. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um die Sumerer geht, wird es schwierig, ja? Also selbstverständlich wird auch mit den, der fährt überall hin in all diese Gegenden und schaut auch dort, ob es ist ja auch irgendwie, man findet ja auch nicht immer sofort Leute, die sich dann die Geschichten kennen. Ja, also das ist ja auch, ist ja wie bei allen Dingen ein Problem, dass die Jugend sich nicht mehr für die gleichen Sachen interessiert wie die alten Leute, und ist ja auch normal so. Und
ja, ich meine, wer kennt bei uns die Geschichten, die hinter den Sternbildern stehen?
Du und ich. Und kaum. Und sogar Hörerschaft. Also
nicht einmal. Ja. Du viel besser als ich mittlerweile, ne? Nach deiner Instagram-Sternbildungsserie kennst du dich sicher besser.
Ja, als ich. Seitdem ich jetzt hier was Raul da macht, ist das ja wirklich armselig, was ich da auf Instagram veranstalte. Aber wie gesagt, das ist wirklich so ein großes, wirklich ein umfangreiches Projekt. Da muss man wirklich viel arbeiten, und das kann man nicht mal irgendwie so nebenbei machen. Und deswegen ist das eben so ein Projekt, das über ein paar Jahre läuft, das eben von dieser Stiftung finanziert wird. Und am Ende wird dann eben einerseits eine literarische Aufarbeitung stehen. Das heißt, es wird diese ganzen Mythen aus allen Kulturen dann auch gesammelt geben und eben natürlich ein entsprechender Atlas, Himmelsatlas, wo du all diese rekonstruierten Sternenhimmel dann auch sehen kannst. Das ist quasi so das, was am Ende rauskommen soll. Und währenddessen gibt's halt Veranstaltungen dazu immer wieder. Und ich war jetzt auf dieser Auftaktveranstaltung, die halt wirklich genauso wissenschaftlich, kulturell vermischt war, wie halt das ganze Projekt. Also ich konnte nicht die gesamte Zeit da bleiben, aber habe zumindest 2 von 4 Tagen erlebt. Und das, am ersten Tag gab es eben so eine klassische Auftaktveranstaltung. Ja, das hat halt irgendwie, das Projekt wurde vorgestellt, und danach gab es eine Diskussion zwischen Sibylle Anderl, das ist eine deutsche Astrophysikerin, die auch Philosophin ist und die bei der FAZ Wissenschaftsredakteurin ist, und Heino Falke, das ist einer von denen, die mit dem Event Horizon Teleskop das Schwarze Loch, das erste Bild des Schwarzen Lochs gemacht haben. Mhm. Und die haben halt so ein Gespräch geführt und unter anderem auch diskutiert.
Die schreiben auch beide Bücher, oder?
Genau, ja. Mhm. Und das ging halt auch, es ging einerseits um Wissenschaft, andererseits ging es halt natürlich auch um so Dinge wie Kunst. Also die Frage, das war eine Frage, die ich mir noch nicht gestellt hatte. Das Bild des Schwarzen Lochs, ja, das wir gesehen haben und das die Hörerschaft vermutlich vor Augen hat, ja, dieses orangene, donutförmige Dingens mit dem schwarzen Blob in der Mitte, ja, dieses berühmte Bild. Warum ist das orange? Weil es ist ja ein Radiobild, es sind ja Radiowellen, die haben ja keine Farbe. Warum hat man sich entschieden, das orange einzufärben?
Weil es spektakulärer aussieht?
Ja, ja und nein. Also ich habe tatsächlich keine Gedanken über diese Frage gemacht, aber sie haben es ja eben auf der Bühne diskutiert, und es war ganz interessant. Also er hat halt erzählt, dass natürlich immer schon Daten, also gerade Radiodaten, musst du halt irgendwie visualisieren. Ja, und das kannst du halt dann, du hast die gleichen Programme benutzt wie ich im Studium, da hast du halt in diesen ganzen Visualisierungsprogrammen so voreingestellte Farbpaletten. Ja, und eine der am häufigsten voreingestellten ist so Rainbow, wo du halt dann...
Ja, und Heat heißt die andere, die orangene, gell?
Ganz genau, ja, also Rainbow ist halt...
DS9 heißt das übrigens, dieses Programm, das habe ich früher sehr oft verwendet.
Ja, wird natürlich auch andere auch geben, die das haben, aber wie gesagt, also dieses Rainbow, also da ist halt, da gehen halt irgendwie die Farben durch von halt irgendwie, ja, Rainbow.
Rainbow,
ja.
Furchtbar.
Ja. Und je nachdem, das ist halt dann...
Das ist das Comic Sans der visuellen Darstellung.
Ja, aber er hat halt gesagt, das ist halt damals so um 2000 rum, als es tatsächlich dann auch technisch möglich war und halbwegs finanzierbar war, dass du farbige Abbildungen in die Publikationen, die damals ja noch auf Papier gedruckt wurden, vorrangig, mit reingeben konntest. Da haben halt die meisten dann halt irgendwie, ja, Rainbow genommen, weil es voreingestellt war, weil das gerade so in Mode war, und vielleicht, weil man dachte, wenn schon farbige Bilder, dann haue ich auch alle Farben rein, die da sind. Ja, vielleicht haben wir das ja auch gedacht, aber, und tatsächlich hat er gemeint, hatten sie auch irgendwie bei sich eben die ersten Simulationen, weil das ist ja nicht so, dass man irgendwie gewartet hat, bis das Radio die Radiodaten vom Schwarzen Loch da waren, und dann dachte ich, jetzt visualisieren wir es mal, sondern da gab es ja davor schon jede Menge so halt, ja, wo man sich simuliert hat, wie das ausschauen könnte, und das natürlich auch irgendwie dargestellt hat, ja. Und man hat sich da wirklich ganz von Anfang an schon entschieden. Zuerst haben sie es halt irgendwie mit Rainbow gemacht und dann haben gesagt, nee, das geht nicht, ja. So ein schwarzes Loch, so mit Regenbogen, nee, das kann man nicht machen, ja. Und dann haben sie sich eben für Heat entschieden, diese orangefarbige Palette, weil das eben auch passt. Es geht ja wirklich darum, eben um das Material, das da außen rumkreist und heiß ist, und in der Mitte ist ja das schwarze Loch. Also man hat das dann eben, ist bei dem geblieben und hat gesagt, mittlerweile hat sie das wirklich durchgesetzt. Also die NASA hat, das habe ich jetzt nicht verifiziert, ja, aber angeblich hat die NASA früher auch immer eine andere Farbpalette genommen, um diese Sachen darzustellen, und ist jetzt seit dieser Veröffentlichung eben auch auf Heat umgeschwenkt und macht es so.
Ich habe das damals schon, ich habe auch immer Heat verwendet, weil das einfach irgendwie am besten, weiß ich nicht, also da kommen auch irgendwie Strukturen am besten raus in dieser Farbeinstellung, finde ich. Also wenn ich irgendwas hübsch darstellen wollte, dann habe ich auch immer Heat verwendet, also es macht durchaus Sinn. Es ist ja auch einfach orange, eine Farbe, die quasi so schön in der Mitte liegt und unserem Auge auch irgendwie, ich glaube, für unser Auge irgendwie angenehm ist, oder?
Ja, kann gut sein.
Und noch dazu hat es auch so in der Kombination, also ich finde, sie haben das echt gut gemacht, ne, mit diesem Bild. Das in Kombination mit diesem schwarzen Loch, diesem geheimnisvollen Ding, hat dieses leuchtende Orange natürlich auch so ein sowas Verheißungsvolles.
Ja, natürlich.
Geheimnisvolles, also, finde ich.
Aber ich fand es halt mal interessant, weil es ist halt immer wieder so normalen Wissenschaft.
Dass es jemand mal zugibt, dass es quasi Zufall war.
Nein, das nicht. Sondern die haben sich ja schon auch was gedacht dabei eben. Aber ja, klar, ich fand es interessant, dass einerseits jetzt, wenn bei einem normalen Vortrag, ja, dann erzählt halt der oder die, ja, wir haben halt das gemacht und das schwarze Loch beobachtet oder das und das und das. Aber das ist jetzt da mal wirklich so eine Frage, die ja durchaus eine plausible Frage ist mit einer interessanten Antwort, die wird halt meistens nicht im wissenschaftlichen Kontext gestellt. Ja, warum ist, hat das die Farbe, die es hat? Ja, weil das ist dann irgendwas in die künstlerische Herangehensweise. Das fand ich interessant. Das war halt, also das war jetzt keine Veranstaltung, wo nur Vorträge gehalten wurden. Die gab es auch, sondern du hast dann eben dort auch Landschaftsradio, hieß das. Das hätte dir gefallen. Ja, das sind überall auf dieser Hügelkuppe so Liegestühle aufgestellt gewesen. Du hast dir von der Bar irgendwie einen Gin Tonic holen können oder irgendwas anderes. So Lagerfeuer, Feuerschalen waren da, und du hast beim Empfang Kopfhörer bekommen, und weil auch Corona bedingt nicht alles voll besetzt werden konnte, und dann hast du dich da in den Liegestuhl gesetzt und hast dir die Vorträge anhören können beim Blick in den Sonnenuntergang mit dem Gin Tonic in der Hand über die bayerische Hügellandschaft schauend. Oder, und du hättest dir Musik anhören können, weil es gab immer so DJ-Sets, die da irgendwie so Musik gemacht haben, auch alle jeweils mal irgendwie so aus dem nordischen Kulturkreis, mal aus dem afrikanischen Kulturkreis, je nachdem, was gerade für Sternbilder oder halt Sternenhimmel an der Reihe waren. Und dann am Ende gab's der Astronom von dem Projekt hat dann auch tatsächlich erzählt, was wo am Himmel zu sehen ist. Da bist du dann wirklich im Liegestuhl gesessen. Wir haben sternenklaren Himmel gehabt an beiden Tagen. War wunderbar. Wow. Hast du gesessen und hast dir halt quasi hier so in der Dunkelheit anschauen können, den Sternenhimmel, und über die Kopfhörer ist dir erzählt worden, was da zu sehen ist. Also das war alles sehr, sehr schön gemacht.
Sehr schön. Und haben sie auch so Führungen gemacht, so Night Sky?
Nein, also so klassische Führung nicht, sondern es war halt,
mit Laserpointer.
Es war halt alles eher ein bisschen entspannter, ja. Und am zweiten Tag war dann eben mein Beitrag. Also ich habe mit Raul gemeinsam einen Vortrag, das hieß Orion, Mythos und Wissen. Und er hat eben erzählt, was die Menschen im Orion gesehen haben. Und jetzt nicht die griechisch-römischen Mythen, sondern eben die anderen, beziehungsweise die Verbindungen, ja. Also wie sich vom sumerischen Himmelsverständnis bis zum modernen das entwickelt hat und so weiter, und auch die Namen entwickelt haben. Das war sehr, sehr spannend. Ich habe so gut wie nichts von dem vorher gewusst, was er erzählt hat. Und ich habe halt danach dann quasi erzählt, was die Wissenschaft zu dem Thema zu sagen hat.
Ja, Orion ist natürlich ein sehr dankbares Sternbild.
Ja,
naja. Also da gibt es erstens wissenschaftlich auch sehr viel, also gibt es natürlich überall am Himmel wissenschaftlich viel zu erzählen, aber am Orion ist das sehr viel Interessantes auch einfach sichtbar für unsere Augen. Und das ist ja auch ein Sternbild, das dadurch, dass es halt, dass die Sterne alle recht hell sind und recht eng beieinander stehen in Wirklichkeit, im Vergleich zu vielen anderen Sternbildern, ist das auch in den meisten Kulturen ein eigenes Sternbild, eine Geschichte steckt da dahinter. Ne? Und es ist ja meistens auch tatsächlich eine Person. Ne?
Ja, nicht immer. Also das
nicht immer, ja, aber also oft.
Oft, ja. Aber es war dann auch irgendwie, wie gesagt, es ging dann an dem Tag, wo ich dann meinen Vortrag gehalten habe, auch um die Inuit. Und dann gab es
eine ganz andere Geschichte, gell?
Ja. Und dann gab es dann eben auch Musik. Also dann hatten sie, ich habe leider jetzt gerade die Liste mit den Namen nicht offen, wie diese hießen. Es waren zwei Frauen, die extra aus dem nördlichen Kanada gekommen sind, die so Kehlkopfgesang gemacht haben. Okay. Und das war auch sehr interessant. Also zuerst haben sie so die traditionelle Form gemacht und dann haben sie quasi so eine moderne Form gemacht, gemeinsam mit Charlotte Bendix, glaube ich, war die DJ an dem Abend. Also die haben dann quasi so zur modernen Musik dann irgendwie so drüber irgendwie hier ihr Kehlkopfgesang-Dingens improvisiert. Und ja, es war alles, es war sehr wirklich inspirierend, kann man sagen. Also das ist irgendwie so diese Verbindung mit den Sternen, den Mythen der Wissenschaft. Ja, und es ging halt noch weiter. Die anderen Tage konnte ich leider dann nicht mehr da sein, weil ich dann wieder zurück nach Wien musste. Aber es waren, ich verlinke dann auch noch, Arte hat dort gedreht. Die haben einen ganz kurzen Beitrag gemacht. Da kann man mich sogar einmal kurz sehen, zweimal sogar, wenn man ganz genau schaut. Ich sage natürlich nichts. Also ich bin zwar auch interviewt worden, aber das, wie gesagt, es ist ja mit so kurzen Beiträgen.
War es nicht gut genug, was du gesagt hast?
Anscheinend, ja. Also ich habe, obwohl ich extra im Dienste des Fernsehens eine Flasche Bier austrinken musste, weil ich habe dann irgendwie mein Interview erzählt, weil es eben auch um die Verbindung, ich habe dann die Parallelen gezogen. Ja, also die Mythen erzählen Geschichten von Leben und Tod, die Astronomie genauso. Ja, der Peter Goetze, Tod eines Sterns, der Sternenstaub wieder macht quasi wieder das neue Leben und so weiter. Also wir haben ja quasi die gleichen Geschichten, nur mit anderer Motivation. Und auch die Verbindung, die Mythen haben wir auch alle eine Verbindung zum Alltag und die Astronomie hat eine Verbindung zum Alltag. Und da habe ich mal als Beispiel, mein Standardbeispiel gebracht, eben die Verbindung von Bier und Astronomie. Da hat der Kameramann gemeint, das ist cool. Und dann filmt er mich jetzt noch, wie ich ein Bier trinke. Dann hat er mich irgendwie so lange gefilmt aus allen Winkeln, dass mein Bier dann schon alle war. Dann musste ich mir noch eins kaufen, weil dann wollte ich in Ruhe auch noch mal eins trinken. Aber ja, kann man im Beitrag nicht sehen. Es gibt auch, die Süddeutsche hat auch noch einen Bericht geschrieben. Also verlinkt mir alles in den Shownotes. Und natürlich auch die Seite von diesem Festival selbst, weil das war keine einmalige Sache. Das wird es auch nächstes Jahr geben.
Ich wollte gerade fragen, hoffentlich findet das wieder statt.
Ja, das Projekt dauert ja noch 2-3 Jahre, bis das abgeschlossen ist. Also ja, Da wird es regelmäßig Veranstaltungen geben und ja, vielleicht schaffen wir es, vielleicht schaffen wir mal einen Betriebsausflug dorthin zu machen, der ganze Podcast. Und ansonsten, ja, schaut euch das an. Ich fand es sehr, sehr schön und es ist ein wahnsinnig faszinierendes Projekt, das ich sicherlich weiter verfolgen werde.
Super Sache. Bin auf jeden Fall dort nächstes Jahr. Gut. Sage ich jetzt mal.
Ja, ich hab Raul auch dein Planetarium empfohlen und er gemeint, das würde ja super da auf die Wiese passen.
Allerdings.
Wie ihm auch gesagt. Also kann gut sein, dass du da
schon
bist.
Gebucht. Ja. Ja, und apropos im Liegestuhl sitzen und Gin Tonic trinken.
Ja.
Das ist, das hat ja auch dann wieder was mit unserem Universum zu tun. Wir haben ja seit der letzten Folge auch unseren eigenen Gin gemacht.
Genau.
Das war ein weiteres Beispiel für die wunderbare Verbindung zwischen Arbeit und Erlebnis, die wir am Anfang angesprochen haben. Weil das war eigentlich Arbeit, oder?
Ja, also wir haben zuerst gearbeitet. Wir haben den Podcast aufgenommen, den ihr in der letzten Folge gehört habt. Und danach sind wir Gin machen gegangen.
Gin machen gegangen. Ja, das ist auch etwas, was man nicht so oft so in einem Satz verwendet. Nee. Und dann gingen wir Gin machen.
Ja, das war eine coole Sache.
Und möchtest du erzählen, wie es dazu gekommen ist? Weil du warst da irgendwie instrumental daran beteiligt, an der Entstehung dieser Gin-Geschichte.
Ja, jetzt habe ich schon gerade so eine lange Geschichte erzählt. Dann meckern die Leute wieder, dass ich so viel erzähle.
Aber erzähl nur, wie es dazu gekommen ist.
Ja, okay, gut. Also ich bin eines Abends, ja, eines schönen lauen Sommerabends, haben Evi und ich uns gedacht, wir gehen noch ein bisschen im Park spazieren. Ja, weil wir keinen Bock hatten, zu Hause rumzusitzen und gingen ein bisschen durch den Park spazieren, der ja gleich hier bei mir ums Eck ist, und kamen am Kaffeehaus im Park vorbei und da stand jemand draußen oder mehrere Personen draußen, die irgendwas veranstaltet haben mit alkoholischen Getränken und Trockeneis, wo es rumgenebelt hat und so weiter. Und oben drüber stand Scientist Gin. Und da habe ich gedacht, das klingt interessant, da schauen wir mal hin. Und da konnte man Scientist Gin verkosten. kostenlos.
Was natürlich. Hast du dir nicht eher gedacht, hey, Moment, Trockeneis? Das machen wir doch immer auf der Bühne. Wer kopiert uns da?
Ja, so gut wie alle. Also ich glaube, den Effekt würde ich mir nicht trauen, ihn für mich zu beanspruchen, weil ich glaube, seit Trockeneis, die Menschheit von der Existenz von Trockeneis weiß, macht sie damit irgendwelche coolen Effekte. Ja. Liegt ja auch nahe. Aber wir haben, wie gesagt, da ist halt Scientist Gin ausgeschenkt worden, kostenlos, weil das eben ja ein ganz neues Projekt war. Und wir haben halt gedacht, gratis Gin ist immer gut und haben dann gekostet und sind dann eben auch ins Gespräch mit denjenigen oder Sebastian Carotta, derjenige, der das Ganze ins Leben gerufen hat. Und der hat gesagt, ja, es heißt deswegen Scientist Gin, weil er eben Wissenschaftler ist, also er ist bei einer großen Pharmafirma wissenschaftlicher Direktor für Onkologie, ist Immunologe und hat sich aber immer auch schon fürs Gin-Machen interessiert oder in letzter Zeit angefangen, sich fürs Gin-Machen zu interessieren und macht es halt ja auf mit einer sehr wissenschaftlichen Herangehensweise, ja, also nicht jetzt nur einfach halt aufschreiben, was man da reinschmeißt in den Gin, genau, und das macht er natürlich auch, aber halt dann irgendwelche so Kooperationen mit Unis und Fachhochschulen, um das Ganze irgendwie massen zu spektroskopieren, um zu schauen, was von den Inhaltsstoffen, von diesen ganzen Kräuter, die man da reinschmeißt, dann wirklich auch noch wo drin ist und so. Also halt irgendwie eine sehr Herangehensweise und dieses Wissenschaftliche kommt dann halt auch in die Vermarktung. Also wir haben diese allerersten Probe-Destillate quasi dann eine Flasche gekauft, die sind in so Erlenmeyer-Kolben abgefüllt worden, also in echten Erlenmeyer-Kolben. Also super, weil jetzt habe ich wieder zwei zu Hause, die kann ich immer brauchen für diverse Experimente, wenn ich den Gin ausgedruckt habe. Also wirklich sehr, sehr wissenschaftlich und es sollen dann später auch irgendwie die aus dieser Gin-Forschung entstehenden Fachpublikationen.
Na, das sind diese kegelförmigen Flaschen,
genau,
um es dazu zu sagen, mit der Skala.
Wenn ihr an draußen, ja, wenn ihr an
klassischen
so,
Laborflaschen.
Genau. Ja. Wenn ihr so verrückter Wissenschaftler im Labor denkt, genau, dann habt ihr diese Flasche.
Wo es auch rausraucht normalerweise.
Genau. Ja. Und er will dann auch irgendwie die wissenschaftlichen Publikationen, die daraus entstehen, irgendwie hier in den Gin dann beilegen und so. Also es hat einfach, einerseits ist er schon halt quasi wirkliches echtes wissenschaftliches Interesse, aber natürlich hat da ist es Marketing auch mit dabei, ja klar. Also es ist jetzt irgendwie kein Forschungsprojekt von großem öffentlichen Interesse, das da durchgeführt wird, sondern wird halt Gin gemacht und verkauft, aber halt mit einem wissenschaftlichen Hintergrund. Und das ist halt, ja, wissenschaftlicher Hintergrund, ja,
und
ist immer schön.
Ja, geht's natürlich, genau, und es geht natürlich auch wieder darum, so wie immer, die Wissenschaft ein bisschen mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit der Leute zu ziehen. Und dadurch ist ja jegliche Ausflüge in andere Gebiete und Bereiche des menschlichen Lebens wünschenswert und gut geeignet. Und
genau.
Darum finde ich, dass es ein schönes Projekt ist.
Ja, jedenfalls kamen wir so ins Gespräch beim einen oder anderen Gin und dann habe ich mir erzählt, dass ich auch mit Wissenschaft zu tun habe und so weiter. Und dann fand er das auch, diese Podcast-Projekte und alles sehr, sehr spannend. Und dann hat er uns eben eingeladen, dass wir mal bei ihm vorbeikommen, um unseren eigenen Gin zu machen. Und ja, das haben wir dankend angenommen.
Und das war sehr, sehr interessant. Also nicht nur, weil wir sehr viel Gin zum Verkosten bekommen haben. Aber ich muss jetzt nochmal dazu sagen, wir wollen da jetzt nicht, wir reden sehr viel über Alkohol in diesem Podcast. Wir möchten da jetzt nicht irgendwie den unmäßigen oder übermäßigen Alkoholkonsum propagieren. Enjoyed responsibly, natürlich.
Sebastian und sein Kollege arbeiten auch an alkoholfreiem Gin übrigens.
Ah, tatsächlich?
Ja.
Okay. Und wie geht das?
Das weiß ich nicht, da musst du das nächste Mal fragen.
Da reden wir das nächste Mal drüber. Genau. Aber es war wirklich sehr interessant, einfach diesem Prozess beizuwohnen. Und ich fand, das hat auch irgendwie sowas, wie so oft beim Herstellen von Dingen oder wenn man ins Detail geht, ja, bemerkt man erst, wie kompliziert alles ist, was es auf dieser Welt so gibt und wie schön entschleunigend so ein Prozess sein kann, wenn man einfach etwas selber herstellt, ja, und wenn man diesem Gin da beim Hochköcheln zuschaut und dann irgendwie alle Viertelstunden mal irgendwie ein kleines Sample, also wirklich immer nur, es waren immer nur 10 Tropfen, ne? Es war sehr wenig, ein halber Schluck nicht einmal probiert und schaut, wie es schmeckt und riecht, versucht irgendwie dann da zu erraten, welche Aromastoffe diesmal mitgekommen sind bei der Destillation. Und es war wirklich, es war ein sehr netter Abend und auch sehr spannend, also beides, ja.
Ja, und wir durften ja unsere eigenen Zutaten auswählen, die wir in diesen Universum
noch dazu,
Gin rein tun wollten. Und ja, also wir verraten das Rezept natürlich nicht komplett, ja. Also das machen wir nicht. Das wäre. Wir wollen ja, wenn er wirklich durchschlägt, dann wollen natürlich wir was davon haben.
Ja, und wir wissen schon ungefähr, was das Universum quasi enthält, aber ganz genau weiß man das natürlich nie. Und darum bleibt doch bleiben die Inhaltsstoffe des Universum Gins auch zu einem Teil im Dunklen.
Also wir haben versteckt.
Halt so viel, wir können sagen, dass es ist auf jeden Fall ein Asteroid drinnen.
Ja.
Muss natürlich sein, ja. Wenn der Florian beteiligt ist dran. Was haben wir noch? Einen Dinosaurierzahn.
Ja, ein Stückchen Evi. Von einem Dinosaurierzahn, den hat Evi mitgebracht, genau.
Ich habe die pflanzlichen Inhaltsstoffe zuerst liebevoll, die Botanicals, wie man das so nennt, ja, liebevoll in Florians Garten geerntet und dann abgewogen.
Wir wollten einfach irgendwie ein bisschen Gin machen und haben geschaut, der Asteroid muss da mit rein und den Dinozahn haben wir auch gedacht. Da haben wir so quasi hier so die Vergangenheit quasi noch mit drin haben und dann sind wir aber zum Apokalypse-Gin umgeschwenkt, weil wir haben dann, du musst halt irgendwie auswählen, nicht was tut man rein, also noch wie viel tut man rein und die Mengenangaben ließen sich dann immer schön, so glaube ich eins war irgendwie mit, was war mit 20,38 Gramm von irgendwas und 2038 ist ja da, wo der Apophis an der Erde gerade so vorbeifliegt und glaube ich
29, oder? 2029.
Ja, müsste ich jetzt ins Rezept schauen von unserem Gin. Und irgendwie 2012, wo schon Weltuntergang war, wird noch irgendwie 20,12 Gramm von irgendwas und 42 Gramm von irgendwas und 3,14 Gramm von irgendwas. Also ja, es ist halt, aber.
Und irgendwas war auch noch mit Wermut, ein
genau,
Wermut, frischer
genau.
Wermut ist
den drin, haben wir auch das gepflückt.
Ist ja auch das Kraut der Apokalypse. Ne?
Genau, den haben wir auch bei uns im Garten gepflückt, den Wermut. Und ja, in der Bibel, das ist der fallende Stern, der die Apokalypse auslöst, der Wermut, ja.
Und ich habe das nicht gewusst, wie Wermut schmeckt, also wenn man hineinbeißt in ein Stückchen grünen Wermut. Und es schmeckt ziemlich apokalyptisch bitter, also es ist beinahe ungenießbar. Aber dem Gin gibt es anscheinend eine angenehme, doch leicht bittere, aber würzige Note.
Ja, also wir haben den Gin, also es ist am Ende, glaube ich, kam so 600 Milliliter Universums-Gin kamen raus am Ende. Die hat der Sebastian abgefüllt, der muss dann ja auch irgendwie noch, und dann sind auch doch die, der Asteroid und der Dinozahn und ein Fossil habe ich auch noch reingeschmissen, was ich mal in Jena gefunden habe,
im Gestein. Das Fossil, ja.
Dann, wurde dann quasi noch infusiert und dann musste das Ganze eben da drin sein, um dann noch irgendwie ruhen oder ziehen oder was auch immer so Gin macht, wenn er fertig ist und rumstehen muss. Und dann hat eben Sebastian zwei so kleine Fläschchen abgefüllt für uns, also zweimal 250 Milliliter oder so. Und die stehen jetzt bei mir zu Hause.
Kriege ich eine davon?
Ja, eine vermutlich. Also nein, natürlich kriegst du eine davon. Also ich habe ihn tatsächlich noch nicht probiert, weil ich habe ihn erst irgendwie kurz letzte Woche bekommen und dann bin ich fortgefahren. Aber ich glaube, Evi hat schon ein Glas Gin Tonic getrunken, während ich weg war. Und sie hat gemeint, er schmeckt tatsächlich gut. Und Sebastian war auch überrascht, dass er sehr gut geworden ist. Also wir haben noch Hoffnung, dass vielleicht der Universum, vielleicht werden wir auch noch mit vielleicht steigen wir in die Gin-Produktion ein.
Wahrscheinlich nicht.
Ja, obwohl, wenn man so ein bisschen mehr so für einen Fanshop.
Fanshop? In welchen Sphären bist du da schon unterwegs?
Wir haben ja mal überlegt über Merchandise und so weiter, aber vermutlich ist es bürokratisch schwierig, wenn wir Alkohol verkaufen wollen, oder?
Im Internet. Braucht man wahrscheinlich irgendwie
eine
Lizenz?
Keine Ahnung.
Kommt auf die Mengen drauf an, glaube ich.
Es ist nur ein Deko-Objekt und nicht zu trinken gedacht.
Absolut.
Könnt ihr das irgendwo hinstellen, ja?
Nur nicht trinken.
Ja. Gut, momentan haben wir nur zwei Flaschen und die trinken wir selber, also müssen wir schauen, was passiert. Aber wie gesagt, es war sehr interessant, da hier quasi einerseits die Wissenschaft des Gin-Destillierens mitzuerleben und dann ja zu schauen, wie man aus dem Gin irgendwas, wie man den quasi astronomisch umetikettieren kann.
Das war interessant. Und wenn euch das noch weiter interessiert, dann schaut einfach, ob ihr irgendwo den Scientist Gin finden könnt
und
probieren
könnt. Vermutlich mal in der Umgebung von Baden und Wien wird es ihn geben, ob er jetzt irgendwie groß exportiert wird, keine Ahnung.
In Zukunft.
Wahrscheinlich. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Muss ja nicht alles überall verfügbar sein.
Ja, das war das, was wir so in letzter Zeit unternommen haben. Ich war ja auch noch ohne dich diesmal, ich glaube zum ersten Mal ohne dich, bei der Aufzeichnung der neuen TV-Staffel von den Science Busters.
Genau, der erste Block hat ohne mich stattgefunden, weil ich bei der coolen Sache in Bayern war.
Ja.
Konnte ich nicht beim Fernsehen sein. Deswegen sind meine Sachen alle auf den nächsten Block geschoben worden.
Was du erzählt hast von diesem Festival, hört sich wahnsinnig cool an und vielleicht sogar ein bisschen cooler als die Science Busters Aufzeichnungen. Aber sie waren auch super. Und was vor allem das ganz Supere war, ich habe mich mit nicht nur einem Astronauten, sondern vor allem auch mit dem Raumanzug des Astronauten beschäftigen dürfen. Ich habe ihn umarmt. Ich habe ihn
gehandelt. Den Anzug oder den Astronaut?
Den Anzug.
Okay. Ich weiß ja nicht, vielleicht hatte ich das doch den Astronauten gehandelt.
Weil ich mich beim Astronauten selber nicht getraut habe, habe ich ja all meine Liebe auf den Raumanzug quasi fokussiert und habe ihn herumgetragen. Ich habe ihn ausgepackt. Ausgestopft, also eigentlich.
Du redest aber doch vom Anzug, oder?
Entstopft, dann wieder zurückgestopft, ihn wieder verpackt, genau. Also alles nur mit dem Anzug passiert. Aber was auch lustig war, ich musste das natürlich gleich auf Instagram posten. Vor allem den verpackten Raumanzug. Er fand, dass der sehr lustig aussah. Und dann habe ich die Leute gefragt, was sie glauben, was das denn sei. Und weißt du, was die meisten Leute gesagt haben?
Keine Ahnung.
Es ist Florian, nachdem er ein bisschen beim Klugscheißen über die Stränge geschlagen hat.
Das glaube ich nicht.
Kurzerhand in Plastikfolie eingewickelt.
Das ist das.
In einer hockenden Position. Nein, würde ich nie machen. Ist ja strafbar.
Das hat auch keiner gesagt, oder? Muss ich nachlesen auf Instagram oder wo hast du das gepostet? Musst du
nachlesen. Nein. Das war so brutal. War es dann doch nicht. Aber es war natürlich nicht Florian, es war der Raumanzug. Und so war der tatsächlich verpackt. Also man glaubt ja dann immer, wow, das ist ein Raumanzug. Das ist der echte Raumanzug, mit dem der einzige österreichische Astronaut Franz Fieberg vor ziemlich genau 30 Jahren im Weltraum war damals. Auf der Mir, der russischen Raumstation, war er eine Woche. Ne? Und es ist wirklich genau der Raumanzug, ja, und man denkt sich, hey, wow, der kommt sicher in einem, weiß ich nicht was, Schutzatmosphäre, Glaskasten, den darf man nur irgendwie mit speziellen Handschuhen anfassen.
Die DHL-Boote über den Zaun geschmissen oder was?
Genau, mehr oder weniger. Ich komme an, in Graz waren die Aufzeichnungen, ich komme an, gehe in das für die Requisiten quasi vorgesehene Kammerl hinein und da liegt dieses Ding am Boden. So, genau so verpackt, wie es war, einfach in schwarze Folie eingewickelt. Und ja, also ich meine, in Wirklichkeit, das Ding ist ja natürlich erstaunlich robust, weil es war im Weltraum, ja.
Also das ist im Naturhistorischen Museum ist das normalerweise, oder?
Es war im Naturhistorischen Museum, genau, und jetzt ist es quasi gerade bei der Übergabe vom Naturhistorischen Museum zum Technischen Museum Wien hat es quasi einen kleinen Abstecher nach Graz zur Science Busters Aufzeichnung gemacht und jetzt ist es im Technischen Museum, der Raumanzug ist jetzt im Technischen Museum dann.
Und, ich habe gerade geschaut, also die neue Staffel der Science Busters im österreichischen Fernsehen, das aber auch in der TV-Thek international angesehen werden kann, die Folgen, beginnen morgen. Ja, also wenn ihr das heute hört, diese Folge, am 14. September startet morgen Mittwoch, den 15. September, die neue Staffel. Und ich weiß jetzt gerade nicht, in welcher Folge der Astronaut auftauchen wird.
In der zweiten. Nein, Blödsinn, in der dritten.
Ist das die dritte aufgezeichnete, weil die Aufzeichnungsreihenfolge ist nicht immer gleich die Ausstrahlungsreihenfolge?
Es ist die dritte ausgestrahlte, weil es ist Sendung Nummer 95.
Dann muss
die erste war 93.
Okay, dann ist es wahrscheinlich der 29.
Dann kommt 94, ja. Und dann kommt 95.
Sehr gut.
So weit rechnen kann ich noch. Genau, also es kommt erst in 2 Wochen. Morgen in 2 Wochen.
Ja, das ist dann der 29. in dem Fall. Also es kommt halt jeden Mittwoch eine Folge mit den Science Busters in der Staffel und einer davon wird der Astronaut auftauchen und die nächsten Folgen zeichnen wir Ende Oktober auf und da bin dann auch ich wieder mit dabei.
Das stimmt.
Da habe ich, glaube ich, es wird anstrengend, da habe ich einen Tag, wo ich 3 Folgen hintereinander aufzeichnen muss.
Boom.
Ja.
Es ist schon recht anstrengend.
Folge 99, 101 und 102. Und am Tag drauf machen wir die Doppelfolge 100.
Nichts.
Nein, ich verrate eh nichts, aber ja, dass die Folge 100 gibt, ist ja kein Spoiler. Also wenn ich jetzt gerade gesagt habe, dass ich in Folge 99, 101 bin, dann wird es eine Folge 100 auch geben.
Ja, genau. Aber ich habe mir dann auch gedacht, also passend zu dem Raumanzug-Astronauten-Erlebnis, das ich da hatte, habe ich mir gedacht, was ist eigentlich gerade so im Weltraum los? Und natürlich auch, was ist mit meiner Weltraumkarriere? Ja. Leute, leider nix. Ja, also Nicht, dass da nichts draus wird, aber noch nichts. Wir wissen noch immer nichts. Natürlich, es dauert noch eine Zeit lang. Die 23.000 Bewerberinnen sind immer noch nicht durchgeschaut.
Du bist ja bei G, du müsstest aber bald früh drankommen. Du bist in der ersten Hälfte vom Alphabet.
Quasi. Naja, aber sie werden es jetzt nicht irgendwie dann, wenn sie mit A fertig sind, schon allen A-Leuten Bescheid sagen, dass sie eingeladen sind.
Also, du bist bei Austria und G, also du bist da nicht ganz vorne dabei.
Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ja. Naja, auf jeden Fall ist erwartbar erst im November eine Entscheidung. Ja, also da müssen wir noch ein paar Mal ein sinnloses Update
machen. Ja, wer weiß, vielleicht kommt ja was.
Ja, aber rein prinzipiell auf der ISS ist schon einiges passiert in der letzten Zeit. Was ich ganz lustig fand, ist letzte Woche gab es eine Special Birthday Delivery für Astronautin Megan McArthur, die ihren 50. Geburtstag gefeiert hat, genau an dem Tag, an dem die Cargo-Delivery kam, die Fracht mit allen möglichen Versorgungssachen. Und sie haben ihr als Geburtstagsgeschenk Zitronen, Cocktailtomaten, Avocados und Eiscreme geschickt.
Okay, also das Eis finde ich okay, aber den Rest hätte ich nicht gebraucht.
Vor allem Zitronen. Vielleicht mag sie Zitronen ganz besonders. Also frische Tomaten, Avocados, ja, das verstehe ich schon. Aber ja, welche Sorten Eiscreme habe ich jetzt nicht herausfinden können, aber irgendwie finde ich schon süß. Und sie hat sich auch sehr gefreut. Und was noch passiert ist, jede Menge Spacewalks auch. Es gab zwei russische Spacewalks jetzt Anfang September, wo sie dieses neue Modul, das neue russische Labormodul quasi vorbereiten. Das ist das, was vor einem Monat ungefähr die Rotation der ISS verursacht hat, wenn du dich erinnern kannst.
Ich erinnere mich, ja. Ich habe auch irgendwas gelesen, irgendwas von Risse in der Raumstation, in dem Zwischenteil. Irgendwas habe ich gelesen, aber ich bilde mir ein, dass ich irgendwas... Russische Risse? Ich google einfach mal. Neue Risse im russischen Teil der ISS entdeckt. Vor 7 Tagen war die Meldung. Raumfahrer entdecken neue Risse, also gab es alte auch schon, im russischen Teil der ISS. Die Lage gefalle ihm nicht, sagte der Flugdirektor des russischen Teils der ISS, Wladimir Solovyov.
Aber in dem neuen Modul oder in alten?
Ich kann jetzt hier nur die kurze APA, die Pressemeldung der APA sagen. Also die Raumfahrer der ISS haben bereits seit Monaten mit Lecks im russischen Modul Svesta zu kämpfen. Dort war es zeitweise auch zum Druckabfall gekommen. Einige der Stellen wurden abgedichtet. Die Suche nach weiteren Löchern dauert an. Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos hatte betont, dass keine Gefahr für die Besatzung bestehe.
Na dann.
Noch seien die betroffenen Stellen nicht aufgebrochen, sodass dort Luft entweichen könnte. Das könne aber mit der Zeit passieren, meinte der Experte. So, ja, weiß ich auch nicht drüber.
Okay, das ist mir entgangen. Aber vielleicht da ist ja dann auch der Plan, das alte Modul irgendwie früher oder später dann auszumustern.
Ich habe keine Ahnung, was der Plan mit der ISS ist, weil die ist ja dann sowieso die
USA. Oder sie lassen sie einfach langsam und sicher vor sich hin rotten, bis sie dann sagen müssen, hey, tut uns leid, geht nicht mehr.
Ja, vielleicht darfst du noch mal rauf und das Ganze abfracken.
Ja, bitte.
Darfst du?
Naja. Also auch für den unwahrscheinlichen Fall,
einmal alles ausräumen, dass
ich ausgewählt werde, dauert es trotzdem wahrscheinlich noch ein paar Jährchen, bis es dann soweit ist.
Vielleicht bist du der letzte Mensch auf der ISS.
Boah, das wäre traurig. Ich meine, es ist jetzt auch nicht mehr die jüngste, ja? Es ist 20 Jahre.
Naja.
Hat er irgendwie letztes Jahr, Ende 2020, war das 20-jährige Jubiläum der kontinuierlichen menschlichen Präsenz auf der Raumstation. Es sind irgendwie da seit 20 Jahren die ganze Zeit Leute. Oben sind, ich habe sogar nachgeschaut, 244 Menschen aus 19 verschiedenen Ländern waren bis jetzt auf der ISS.
Niemand aus Österreich.
Niemand aus Österreich, nein. Aber naja, ist ja im Endeffekt ist das mit den verschiedenen Ländern ja auch zweitrangig. Ne?
So, aber ich habe dich mal unterbrochen bei irgendwas, du hast von dem neuen Modul erzählt.
Ah ja, genau. Na, das sind gerade zwei Spacewalks im Gange quasi. Einer war schon zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, und einer kommt noch, aber wenn ihr das hört, werden beide Spacewalks schon Geschichte sein. Und da bereiten sie eben dieses neue Modul, das damals, wie Ende Juli war das, wie es angedockt hat, unabsichtlich seine Raketen gefeuert hat. Unabsichtlich, also aus Versehen, ja, fälschlich und unabsichtlich. Genau, und dadurch die Raumstation herumgedreht hat, ja. Und zwar gar nicht so wenig, ja, 45 Grad war die Drehung.
Ja, ich habe das
innerhalb von ein paar Minuten.
Ich habe das damals noch am Rande mitbekommen. Ich glaube, ich war irgendwo auf Urlaub oder sonst was. Ich habe das mitbekommen, dass es war und dass es dann Ärger war, als man zuerst gesagt hat, aber sie ist ja noch da und ich glaube, es ist niemand was passiert, oder?
Genau. Es war eigentlich nicht wirklich arg, weil sie haben sie dann halt einfach mit Hilfe von einem Frachter, der auch angedockt war und so weiter, haben sie sie dann einfach wieder zurückgedreht und sie hat quasi ihre Bahn nicht wirklich verändert und die Leute in der Raumstation haben auch eigentlich nicht wirklich was davon gemerkt, weil es zwar, also es ist schon schnell gegangen, aber diese Drehung ist ja dann doch eine recht sanfte Bewegung und sie haben sie einfach wieder zurückgedreht und alles war in Ordnung und innerhalb von einer Stunde war die ganze Geschichte quasi erledigt und alles war wieder normal. Und genau, also es war im Endeffekt weniger spektakulär, als es sich angehört hat. Natürlich im ersten Moment irgendwie, shit, what did we do? Aber ja, ist ohne gröbere Probleme. Ja, ist das Ganze dann vonstatten gegangen und es wird dann einfach die Raumstation um quasi einen zusätzlichen Raum erweitern, ja. Also die Astronauten haben dann einfach quasi mehr Platz für Experimente, neue Experimente, haben noch ein zusätzliches Klo, ist auch drinnen in dem Modul. Das passiert zurzeit gerade im Weltraum. Und was noch passiert im Weltraum, ist am Mars, haben wir auch gedacht, das können wir auch noch kurz erwähnen, was ist eigentlich mit Percy, was ist mit Perseverance los? Und er hat es geschafft, in den letzten Tagen hat er es endlich geschafft, sein erstes Rock-Sample zu entnehmen. Hat ja schon vor ein paar Wochen, glaube ich, schon mal versucht, einen Stein anzubohren. Der bohrt Steine an und nimmt das, was quasi in dem hohlen Bohrer dann drinnen ist, als Sample zurück in eine bestimmte Vorrichtung und so. Und das sind quasi so bleistiftdicke Samples, die dabei dann entstehen. Und beim ersten Versuch war der Stein leider zu bröselig und das Sample ist dann einfach zerbröselt und konnte drum quasi nicht verstaut werden. Und jetzt beim zweiten Versuch hat's geklappt. Das erste Sample ist da.
Und das untersuchen die das direkt oder heben die das auf? Weil ich glaube, da ist irgendwie so ein Teil dabei, wo sie irgendwelche Proben...
Sowohl als auch, okay. Genau. Also die Idee ist, dass das bei der bemannten Raummission, Mars-Mission in den 2030er Jahren abgeholt wird.
Ah, ja.
Und zur Erde zurückgebracht wird und hier nochmal genauer untersucht wird. Genau. Diese Samples werden alle gestasht, also werden an einem Ort sicher verwahrt.
Dann malt Perseverance eine Schatzkarte und die wird dann
verstecken. Hier mit einem Kreuz, genau. Also schon, ich meine, die Idee ist schon ziemlich cool. Ja. Es ist irgendwie so, ich kann mir vorstellen, dass jetzt passiert gerade das, worüber sie dann liebevoll in ein paar hundert Jahren reden werden, die Menschen. Oh, damals hat man die ersten Samples irgendwie am Mars verstaut und na. Also es ist schon irgendwie recht cool. Und das war auch ganz lustig, weil sie wussten gar nicht am Anfang, ob es gelungen ist, weil das Licht zu schlecht war. Also sie haben irgendwie ein Foto von dem Sample gemacht und die Lichtverhältnisse waren einfach nicht ausreichend und darum wussten sie nicht, ob es diesmal auch funktioniert hat. Und jetzt war vor ein paar Tagen sind irgendwie die neuen Bilder gekommen mit besseren Lichtverhältnissen und da war klar das Röhrchen gefüllt mit der Probe und alles in Ordnung und so. Ja. Also es ist irgendwie gute Nachrichten vom Mars. Genau. Also das war's mal so zum Thema Weltraum und überhaupt. Und dann habe ich mir gedacht, brauchen wir doch auch noch eine Hauptgeschichte, oder?
Ja, wollte ich gerade fragen, ob du noch ein Hauptthema ausgesucht hast.
Ja, habe ich. Ja,
her damit.
Und zwar habe ich etwas, ich habe was ganz was Lustiges. Du wolltest ja irgendwie, dass ich mich mal mit anderen Themen befasse und nicht immer nur die Galaxien,
genau,
im weit entfernten Universum, die dunkle Materie, die schwarzen Löcher, die richtig interessanten, ja, Dinge, die da draußen im Weltraum passieren.
Ja, ja.
Nein. Ich habe ein Thema gefunden, also ich fand es sehr lustig, weil ich sofort an dich denken musste.
Bin ich gespannt.
die Schlagzeile, wahrscheinlich hast du sie eh auch gelesen, aber musstest nicht gleich an dich selber denken. Pass auf, die Schlagzeile. Astronom analysiert in Sekundenschnelle komplexe Daten mit Stift und Papier.
Ich habe die tatsächlich gelesen, diesen Artikel, und weil ich auch wissen wollte, was es ist. Ja, ich hab sehr selten was mit Stift und Papier gemacht.
Naja, aber du machst ja oft auf der Bühne so publikumswirksam, ja, komplexe Sachverhalte im Kopf ausrechnen,
ja,
und so weiter.
Ja, das, ne? Auf der Bühne, aber gesagt, in meiner wissenschaftlichen Arbeit habe ich immer Numerik gemacht. Also ich habe quasi nie mit das, was da passiert ist, das war, du wirst gleich erzählen, was da passiert ist, aber ich habe es gelesen. Ich fand es interessant, weil ich auch ich fand die Schlagzeile ein bisschen seltsam. Also man hat irgendwie, ich habe mir zusammenreimen können, um was es geht, aber es klang irgendwie, aus dem Artikel kam es irgendwie nicht ganz so raus, fand ich. Aber erzähl du mal die Geschichte, dann reden wir drüber.
Stimmt, es war ein Artikel in einer österreichischen Zeitung, und er war an sich nicht schlechter Artikel, aber ich finde auch, das ist ein bisschen, sie haben, glaube ich, die Bedeutsamkeit seiner Arbeit nicht so recht
den Kern der
hingekriegt, also, ja. Ja. Ah, genau.
Erzähl mal.
Also, und auch Sekundenschnelle ist natürlich wieder so typisch, was die in Sekundenschnelle. Ja. Naja, ganz so war es dann wieder doch nicht. Es war auch in der Tat nicht Florian, sondern es war Kevin Heng vom Center for Space and Habitability in Bern. Und was der gemacht hat, ist, er hat eine mathematische Formulierung entdeckt quasi, oder sich ausgedacht, eine ganz neue, sehr simple Art und Weise, wie man Phasenkurven berechnen kann.
Genau, die sind wichtig.
Und Phasenkurven, ich wusste auch nicht, dass das so kompliziert ist, weil das jetzt nicht etwas ist, womit ich mich normalerweise sehr viel beschäftige, aber Phasenkurven sind die Änderung des reflektierten Lichts von einem Himmelskörper, der von einem Stern angestrahlt wird, ja, wie zum Beispiel der Mond. Der hat Phasen, also Neumond, Halbmond, Vollmond und so weiter. Und eine Phasenkurve ist einfach der Verlauf dieser Lichtänderung, der durch diese Phasen verursacht wird. Ja, also zuerst ist er Neumond, also sehr dunkel, und dann wird er mit jedem Tag, oder welche Zeiteinheit man sich da jetzt auch ausdenken will, mit jedem Tag wieder ein Stückchen heller, 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 bis er voll ist, und dann geht's wieder in die andere Richtung, wird er wieder dunkler, 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 und so geht das dann immer weiter, ne? Und man kann diese Änderung quasi als Kurve mit der Zeit darstellen, und das ist jetzt etwas, wo man sich denkt, das kennt man schon, ne? Aber die Änderung dieser Helligkeit, das ist jetzt nicht einfach nur eine lineare Veränderung. Es ist einfach nicht eine Gerade, ja. Es wird heller, 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 dann wieder dunkler, 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 sondern das ist eine Kurve. Und vor allem hat die auch in der Mitte einen Peak zum Beispiel. Also bei Vollmond ist der Mond heller, als man es eigentlich irgendwie annehmen würde, sagen wir jetzt mal, ne? Und lauter so Sachen, ja. Und diese Berechnung dieser Phasenkurve, obwohl sie sich einfach anhört, ist eigentlich eine komplexe Geschichte und ein komplexes Problem, mit dem sich Leute auch schon seit Jahrhunderten beschäftigen.
Ja, es ist halt, du kannst halt in dem Fall, da kannst du keine Formel hinschreiben, die sagt, setz die und die und die Zahlen ein, und dann kommt das Ergebnis raus als Helligkeit, ja. Sondern du musst das halt irgendwie immer näherungsweise machen. Das heißt, die Formel ist nicht in geschlossener Form bekannt, sondern du hast halt, du musst das halt quasi immer so iterativ machen. Du kannst nur immer, wie das Gravitationsgesetz, wenn du die gravitative Beeinflussung von mehr als drei Himmelskörpern haben willst, das kannst du auch nicht für beliebige Zeiten einfach hinschreiben, sondern du musst dich quasi halt von Zeitpunkt A Schritt für Schritt iterativ zum Zeitpunkt B weiter vorhangeln, und kannst nicht direkt sagen, kann einfach sagen, ich setze jetzt Zeitpunkt T ist gleich irgendwas ein und kriegst sofort das Ergebnis, was du bei geschlossenen Formeln hinkriegst. Aber da in dem Fall hast du eben auch nur so Näherungsformeln.
Genau, und was Kevin Heng gemacht hat, oder was ihm gelungen ist, ist durch einen geometrischen Ansatz, also er hat sich das Problem einfach von verschiedenen Blickwinkeln her angeschaut und das Koordinatensystem quasi an die einfachste Formulierung angepasst. Ja? Also er hat irgendwie das Koordinatensystem so geändert, dass es mathematisch einfacher wird. Und dadurch ist ihm gelungen, eine geschlossene Formulierung zu finden, die für alle möglichen Reflexionsgesetze gilt, ja. Also es hängt natürlich sehr von der Beschaffenheit dieses Himmelskörpers ab, von der Oberfläche oder eben auch von den Wolken, wie bei einem Planeten, ja, der Jupiter zum Beispiel, ja, Gasplanet, von der Beschaffenheit der Wolken oder der Beschaffenheit der festen Oberfläche hängt es ab, wie das Licht reflektiert wird. Ja. Und da gibt es verschiedene Reflexionsgesetze, die Leute formuliert haben und die passen aber alle nicht natürlich quasi generell. Ja. Und jetzt hat er diese recht einfache mathematische Formulierung gefunden, wo das Reflexionsgesetz quasi keine Rolle spielt. Das heißt, du kannst diese Formulierung beliebig anwenden, ohne, du musst vorher nicht wissen, wie das Licht von diesem Himmelskörper reflektiert wird, ja?
Ja, das ist verblüffend.
Und das ist extrem cool. Und das heißt, das kann man beim Mond ist es natürlich auch spannend, aber vor allem kann man das für andere Planeten verwenden, für Planeten in unserem Sonnensystem, aber auch für Planeten in anderen Sonnensystemen.
Genau, da gab es ein paar.
Ohne dass man weiß, wie sie beschaffen sind, kannst du diese Phasenkurve, durch die Beobachtung dieser Phasenkurve, kannst du quasi rekonstruieren, wie sie wahrscheinlich beschaffen sein müssen, damit das so aussieht. Ja?
Genau, also ich kann mich erinnern, dass es ein in der Vergangenheit einige Arbeiten gab, wo man tatsächlich Phasenkurven von Exoplaneten beobachtet hat. Also, weil du siehst ja auch keinen Voll-Exoplanet und Halb-Exoplanet. Das kannst du auch nicht direkt auflösen, sondern kannst nur mit ein bisschen Glück halt die Helligkeitsänderung in diese Phasenkurve messen. Und dann hat man eben probiert, daraus irgendwie zu rekonstruieren, ist die Temperaturverteilung, zeigt uns jetzt gerade irgendwie die helle Seite. Und wenn die helle Seite, quasi die heiße Seite, die vorhin auf den Stern gerichtet war, sich jetzt mit der Rotation in unsere Richtung gedreht hat, wie schnell kühlt die ab und so. Also da kannst du auch was über die Atmosphäre ableiten. Aber das sind alles immer sehr aufwendige Rechnungen, das zu machen. Oder
genau, Warns, ja, und das ist genau der Punkt, Warns, ja, mittlerweile ist es so, dass durch diese Gleichungen, die er aufgestellt hat, kann man das ganz leicht anwenden, und zwar eben auch in weiteren Analysen, ja, also du kannst diese Gleichungen dann jetzt irgendwie ganz leicht da einbauen in eine viel detailliertere Analyse. Und das ging vorher nicht, weil dann einfach die Phasenkurve zu berechnen allein war schon so komplex, dass die weiteren Berechnungen einfach zu rechenintensiv waren. Ja. Und das Lustige ist, dass zum Beispiel, also den ersten Planeten, wo er das auch angewendet hat, war ein Planet in unserem eigenen Sonnensystem, nämlich Jupiter. Und da hat Cassini, die Raumsonde, die um den Saturn geflogen ist, ja, hat diese Phasenkurve von Jupiter gemessen, weil sie ja weiter außen ist als Jupiter und drum die Phasen des Jupiter überhaupt erst sehen kann. Ja, wir können die nicht sehen, weil wir sind innerhalb der Bahn des Jupiter. Für uns ist quasi immer voll Jupiter. Aber Cassini hat eben diese Phasenkurve von Jupiter gemessen, und die Daten sind aber nie detailliert analysiert worden, weil sich quasi niemand den Aufwand gemacht hat. Und jetzt hat er mit seiner neuen Formulierung hat das angewandt und draufgekommen, dass die Partikel in Jupiterwolken doch ein bisschen anders sein müssen, als wir bis jetzt gedacht haben, und zwar nämlich größer, aber auch sehr unregelmäßig in ihrer Form. Und das ist natürlich schon cool, ja? Also halt einfach das sofort auf einen großen Gasplaneten angewandt, und jetzt ist die Idee, dass eben zuerst mal vielleicht auf die großen Gasplaneten, die wir schon kennen, in anderen Sonnensystemen anzuwenden und da eine Art von Eichung mal irgendwie vorzunehmen, ja, zu schauen von Exoplaneten, wo man schon ein bisschen was über ihre Beschaffenheit weiß, dass das auch irgendwie gleich mal auszuprobieren. Und der erste Exoplanet war jetzt Kepler 7b. Und das haben sie dann auch gleich in Nature publiziert, dass eben die Phasenkurve von, dass ihnen gelungen ist, die Phasenkurve von Kepler 7b, also nicht nur zu messen, sondern eben auch zu interpretieren mit dieser neuen Methode.
Ja, das ist cool. Also wie gesagt, ich habe immer mit Numerik gearbeitet. Numerik heißt, du nimmst irgendwie eine Formel, eine Naturgesetzbeziehung, wie eben die Gravitationsformel, und anstatt dich hinzusetzen und zu rechnen mit halt Mathematik, also nimmst du das Ganze vereinfacht gesagt und schmeißt das in den Computer und lässt das den näherungsweise rechnen. Ja, also der macht halt dann, weil der halt Computer im Prinzip, ja, wenn du ausreichend Computer hast, kann der so schnell und so lang rechnen, wie du gerne möchtest, und du kannst dich halt dann quasi stimmt nicht ganz, aber du kannst dann quasi beliebig nahe ans echte Ergebnis ranrechnen. Ja, also das ist Numerik. Also es steckt mehr dahinter und Numerik ist eine wahnsinnig wichtige Disziplin. Also zum Beispiel irgendwie hier die Gravitationswellen, ja, die hat man nur messen können, weil man vorher jahrzehntelang sich damit beschäftigt hat, mit numerischen Methoden, wie denn so ein Gravitationswellensignal überhaupt ausschaut. Das kann man auch nicht ausrechnen einfach, mit Papier und Bleistift hinsetzen und ausrechnen, exakt, sondern man muss das auch simulieren am Computer und dann hat man es gewusst und dann konnte man es finden und alles, also wenn die Raumsonde zum Mars fliegt, das macht man auch mit numerischen Rechnen, also Numerik ist schon wichtig, aber ich war gerade so am Ende einer Übergangszeit quasi, wie ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen auf der Uni, so Anfang der 2000er, da sind die Computer gerade schnell genug geworden, dass es sich wirklich lohnt, Numerik zu machen, jetzt zur Simulation von Planetensystemen. Davor war es immer noch so verbreitet, dass man sich wirklich hingesetzt hat und ja halt probiert hat, mit der Mathematik, mit den Formeln das Beste rauszuholen, was geht aus den Formeln. Die Formeln so umzuformulieren, dass man eben mehr rauskriegt, also eine andere Form rauskriegt. Also klassische Mathematik halt, ja. Und es gibt immer noch Leute, die das machen natürlich, aber quasi die extrem gestiegene Rechenleistung hat halt diesen analytischen Ansatz wesentlich unterschlagen, ja, weil es ist halt einfach, es ist wesentlich einfacher.
In den Hintergrund gerückt, hätte ich jetzt gesagt, aber.
Es ist wesentlich einfacher, halt einfach die Gleichung zu nehmen, in ein Computerprogramm zu stecken, das numerisch durchzusimulieren, das Ergebnis rauszuholen. Also das ist wirklich heutzutage, es ist, wie gesagt, keine triviale Aufgabe. Ich verlinke, ich habe mal eine Folge dazu gemacht in den Stellengeschichten zu Numerik. Es ist nicht trivial, so eine Simulation, aber es ist halt, wie gesagt, also dass der limitierende Faktor der Computerkraft ist halt heute keiner mehr. Also wenn früher so Leute wie Poincaré oder hier die ganzen, wie hier, wie hieß der Kerl, Urbain Le Verrier, der Neptun entdeckt hat, ja, die haben ja auch die Daten, die Bahnen berechnet der Planeten und vorhergesagt, wo sie sind. Und die haben auch numerische Näherungsrechnungen gemacht, weil es eben keine geschlossene Form gab. Aber die haben halt quasi, die sind halt da gesessen und haben halt durchgerechnet und dann nächste Iteration. Und die sind irgendwie jahrelang gesessen und haben da vor sich hingerechnet, was halt ein Computer halt ein paar Sekunden macht, ja. Also diese Numerik ist schon wichtig und mächtig, aber, und das ist der große Nachteil, den die Numerik dir nicht liefert, du kriegst halt bei der Numerik ein Ergebnis, aber du weißt nicht, wo das Ergebnis herkommt, ja. Das habe ich nur, wenn ich jetzt eine Formel habe und da stecken physikalische Parameter drin, da steckt jetzt, was ich, die Exzentrizität der Umlaufbahn drin oder halt die Reflexionsfähigkeit der Oberfläche eines Planeten im Fall von dieser von der Formel, um die es jetzt gerade geht, ja, da stecken reale physikalische Parameter drin und ich finde dann eine Formel, die mir das Ergebnis liefert, dann sehe ich in dieser Formel, wie diese Parameter mit anderen Parametern verknüpft sind. Ja, und wenn ich dann sehe, hier steht irgendwie die große Halbachse über dem Bruchstrich und die Exzentrizität unter dem Bruchstrich, ja, dann weiß ich, okay, wenn das eine hochgeht, geht das andere runter. Und dann habe ich schon mal wieder eine Idee oder einen Hinweis auf ein physikalisches Phänomen, dass nämlich irgendwie hier Halbachse und Bahn Exzentrizität sich nicht unabhängig voneinander verändern können, sondern dass da irgendwie ein Austausch stattfindet. Also da kann ich wirklich, da sehe ich aus der analytischen Formulierung, aus den mathematischen Formeln, kann ich physikalische Gesetze quasi direkt ableiten, Zusammenhänge. Bei der Numerik nicht so direkt, ja, weil da sehe ich halt einfach, ich sehe, was das Ding tut, aber ich muss mich sehr viel mehr anstrengen, um rauszufinden, warum es das tut. Also insofern ist es gut, dass es noch Leute gibt, wie den, wie war sein Vorname, Kevin Heng, der sich eben noch hinsetzt und probiert, neue Formeln rauszufinden, ja, und dann.
Es ist vielleicht ein bisschen so, wie wenn man eine Sprache nur vom Zuhören lernt oder durch die grammatikalischen Gesetzmäßigkeiten, die der Sprache zugrunde liegen. Ja, das ist irgendwie, das eine ist mehr oder weniger so Trial and Error, ja, durch Ausprobieren. Und das andere ist, ich weiß genau, was passiert und wie es funktioniert. Und ja, das eine ist quasi top-down, das andere bottom-up oder irgendwie so könnte man das vergleichen vielleicht.
Ja, wahrscheinlich gibt es in den nächsten Astronomiebüchern steht dann irgendwo die Heng-Formel drinnen.
Genau, ja voll. Ich meine, das ist schon cool, ja. Und es ist auch natürlich lustig, dass er dann irgendwie das so, also ich verstehe es auch, dass sie das dann so popularisieren, auf Papier mit Bleistift. Auf einem Blatt Papier mit einem Bleistift hat er sich das ausgerechnet, ja. Und natürlich ist es, die Formulierungen sind so simpel, dass man sie tatsächlich quasi mit der Hand rechnen könnte. Ich glaube aber nicht, dass der Herr Heng in seinem Büro sitzt mit einem Blatt Papier und einem Bleistift in der Hand.
Ja,
also die Berechnungen werden dann tatsächlich natürlich auch wieder mit Computern angestellt, nachdem seine simplen Formulierungen, die man auch mit der Hand rechnen könnte, in komplexere Zusammenhänge eingefügt werden und dann.
Ja, also wenn, genau, was ich so von Mathematikerinnen und Mathematikern weiß, sitzen die schon durchaus sehr oft da mit Papier und Bleistift und spielen halt so rum quasi und rechnen doodlen, rum. Ja. Ja, aber am Ende ist auch da, natürlich macht auch da alles mit dem Computer nicht alles, aber auch da werden dann rechnen. Ja. Und gerade wenn es jetzt hier um sowas geht wie das, natürlich diese neuen Formeln, die gibt's jetzt und die wird man auch so zum Rumspielen mal mit Papier und Bleistift aufschreiben. Und wenn man wirklich Wissenschaftler wird vorstellen, wird diese Formel in einem Programm drin stehen und dann ja. werte ich das damit aus und stelle das dann irgendwie in Rainbow oder mit Heatmap oder wie auch immer da, was mir rauskommt.
Never Rainbow, never. Furchtbares Zeug. Anyway, ich finde es schon auch extrem cool, weil es ist einfach eine ganz, also zur Bedeutsamkeit von dieser Entdeckung, ja, weil es ist einfach eine ganz neue Art, die Atmosphären von Exoplaneten zu untersuchen. Ja. Und man kann dadurch, man muss sich das mal vorstellen, ja, es ist wie wenn man die Mondphasen beobachten würde. Man beobachtet quasi die Mondphasen oder Planetenphasen von anderen Planeten, die um andere Sterne kreisen und kann daraus jetzt mit diesen Formeln Rückschlüsse auf die Zusammensetzung dieser Planetenatmosphären ziehen. You know? Und das ist schon extrem cool. Ja. Bis jetzt war das die Beobachtung von Planetenatmosphären ist ja quasi eins der nächsten großen Milestones, ja, also eines der nächsten großen Ziele für die nächste Teleskopgeneration und so weiter und so fort, ja. Und da hat man quasi, man braucht auch die Beobachtungsdaten natürlich dafür, die genauen, detaillierten, ist nicht so einfach, die Phasen von einem Exoplaneten zu beobachten. Aber wenn man die Daten hat, kann man jetzt mit einer anderen Methode als der Spektroskopie zum Beispiel, ja, kann man jetzt die Zusammensetzung dieser Planeten quasi entschlüsseln und dann kann man das natürlich auch vergleichen miteinander und so weiter. Ja. Also es ist eigentlich schon extrem cool, was er da gemacht hat.
Auf jeden Fall. Finde ich gut. Hm. Wenn der Bern vielleicht, ich weiß nicht, wenn der Bern ist, vielleicht hört uns jemand zu von der Uni Bern, weiß man ja nicht. Wenn auch aus der Schweiz, schreibt uns mal, vielleicht können wir mal, vielleicht fragen wir mal, wie es denn so war, ob er wirklich mit Papier und Bleistift rumgesessen ist.
Ja.
Ja, schau mal.
Gedudelt hat. Ja. Na gut. Also, coole Geschichte, coole Sache. Da wird sicher noch einiges auf uns zukommen, mit diesen Exoplanetenatmosphären in den nächsten 10 Jahren oder so.
Auf jeden Fall.
Werden wir auch sehr viel mehr darüber wissen, ja. Also. Und nicht zuletzt dank, dieser neuen Formulierung von Kevin Heng.
Gut gemacht.
Gut gemacht, Kevin. Genau. Und dann haben wir noch ein paar Fragen. Und zwar die erste Frage, die hat auch ein bisschen was gleich mit diesem Thema zu tun.
Ja.
Mit dem, peripher. Also mit der Reflexion des Lichtes von Himmelkörpern, die von Sternen angestrahlt werden. Und genauer gesagt hat die Frage, was mit dem reflektierten Licht der Erde zu tun.
Okay.
Und dort, wo die Erde das Licht der Sonne reflektiert, ist ja Tag. Und dort, wo das Licht nicht hinkommt, ist Nacht. Und die Frage kommt von Martin, der sich die Frage stellt, wie das mit der Tag-Nacht-Gleiche genau ist, weil er festgestellt hat, dass die Tag-Nacht-Gleiche quasi nicht genau im März, wo das letzte Mal der Fall war, ja, nicht genau am 21. März stattgefunden hat. Also er wohnt in Marburg und hat sich da die Sonnenauf- und Untergangszeiten angeschaut und es war bereits am 13. März der Tag mehr als 12 Stunden lang.
Ja, dann.
Wie kann das sein? Sollte ja der Tag und Nacht gleichen, ne? Sollte der Tag erst am 21. März, also eine Woche später, genau 12 Stunden lang sein.
Frühlingsanfang reden wir jetzt quasi.
Wir reden jetzt gerade vom Frühlingsanfang.
Auf der Nordhalbkugel.
Das nächste Mal passiert das ja auch wieder welchen Tag haben wir heute? 14. Also in gut einer Woche.
Also quasi der Frühlingsanfang auf der,
ist der Herbstanfang, ja.
Oder Frühlingsanfang auf der Südhalbkugel.
Genau. Genau. Das sind die beiden Zeitpunkte, wo Tag und Nacht gleich lang sind. Ist aber gar nicht so. Und er fragt sich auch, ob das vielleicht was mit den Zeitzonen zu tun hat oder wie auch immer. Super Frage.
Ja.
Und es stimmt. Es ist der Tag und die Nacht nicht bei der Tag-Nacht-Gleiche gleich lang. Ja?
Skandal.
Kompliziert. Und ich habe da auch gleich wieder eine Musikempfehlung für euch, weil das auch in der Telegram, in unserer Telegram-Gruppe, die ihr übrigens ganz leicht finden könnt und beitreten könnt, war ein bisschen eine Musikdiskussion mit Peter Licht und so weiter vom letzten Mal. Diese Frage, das mit den Zeitzonen und der Zeitumstellung und so weiter, sofort an Tokotronik erinnert. Die Welt kann mich nicht mehr verstehen.
Ja, kann man auch immer empfehlen.
Ich weiß nicht genau, ob es so etwas gibt und ob es an der Zeitumstellung liegt. Ja, es liegt nicht an der Zeitumstellung, es liegt nicht an den Zeitzonen. Nein, es liegt ganz einfach daran, dass der Tag, wie soll ich jetzt sagen, es kommt drauf an, was man als Tagesanfang bezeichnet. Ja, also diese Tag-Nacht-Gleiche bezieht sich auf den geometrischen Mittelpunkt der Sonne, okay? Mhm. Also am 21. März, beziehungsweise jetzt wieder am 22. September, ist der Zeitpunkt, wo der Sonnenmittelpunkt quasi über den Tageshimmel wandert und den Nachthimmel gleich lang, ja? Also der Mittelpunkt der Sonne ist der, worum es da geht, ja? Der Punkt, worum es da geht. Habe ich das jetzt verständlich?
Ich glaube schon mal, probieren wir es andersrum. Man sieht die Sonne ja auch schon, wenn sie noch unter dem Horizont steht. So das sieht es. Man schon hell werden, ja. Und das Licht wird auch gebeugt. Das heißt, die Sonne kann sogar noch ein Stückchen tiefer unter dem Horizont stehen, als sie eigentlich eh schon steht, weil das Licht dann nochmal extra in unsere Richtung gebogen wird. Und dann ist sie quasi schon noch gar nicht da, aber wir sehen trotzdem schon Licht. Und deswegen ist es hell, was für einen Tag so halt auch normal ist. Aber astronomisch gesehen, genau, ist was anderes gemeint, da geht es darum, um den Mittelpunkt der Sonne.
Das ist war der Sonnenmittelpunkt, also wirklich quasi rechnerisch den Horizont überquert. Und es ist ja tatsächlich so, dass der Tagesanfang normalerweise definiert ist als der Zeitpunkt, wo wir die Sonne über den Horizont kommen sehen. Und das ist, wie du sagst, schon vorher der Fall, aus zwei Gründen. Das erste, die Sonne ist kein Punkt, sondern eine Scheibe und hat eine Ausdehnung.
Sie erscheint als Scheibe, bevor hier noch irgendwelche Verschwörungstheorien anreißt.
Sie erscheint als Scheibe am Himmel und wir sehen daher natürlich ihre obere Hälfte schon quasi vor dem theoretischen Mittelpunktstagesanfang, ja. Und das Zweite ist, dass unsere Atmosphäre, die Sonne auch noch ein bisschen, das Sonnenlicht ein bisschen abknickt quasi und sie deswegen schon zu sehen ist, obwohl sie tatsächlich mathematisch, geometrisch noch unter dem Horizont ist. Ja. Und das macht eben genau diese ungefähr, je nach geografischer Breite natürlich auch, ja. Also der Effekt ist stärker Richtung Pol, weil da die Sonne quasi länger über den Horizont schrammt, sagen wir mal. Ja. Und das ist ungefähr eine Viertelstunde oder sogar auch ein bisschen mehr, ja. Der Unterschied. Das heißt, der tatsächliche Tag-Nacht-Gleiche findet ungefähr eine Woche vor, oder 10 Tage sogar, je nachdem, wo man ist auf der Erde, vor dieser astronomischen Tag-Nacht-Gleiche statt. Und das hat sogar einen Namen, das nennt sich Equilux.
Habe ich noch nicht gehört. Cooles Wort, muss ich mir merken.
Das gleiche Licht, ja, der Zeitpunkt des gleichen Lichts.
Cool.
Das heißt aber auch, dass der Tag eigentlich länger ist als die Nacht, ne? Also, dass es insgesamt, wenn man sich das so überlegt, über ein Jahr hinweg auf der Erde mehr Tag als Nacht da ist, ja?
Da muss ich noch drüber nachdenken, glaube ich. Aber
es gibt mehr Licht als Dunkelheit.
Ach, das ist doch schön. Oh. Was aber auch noch interessant ist, ich weiß nicht, ob Peter Licht oder Tokotronik je was über Schaltjahre gesungen haben, aber tatsächlich ist das mit dem Frühlingsanfang am 21. März ja schon seit 2011 nicht mehr so. Ja, also
das stimmt.
2010, ja. Also es hat auch irgendwie so, es hat schon hier 2008 und 2009 und 2010 hat der Frühlingsanfang schon am 20. März stattgefunden, ja. Und das nächste Mal, dass der Frühling, also ich rede jetzt immer Nordhalbkugelfrühling, ja, dass der Frühling am 21. März beginnt, wird im Jahr 2113. 2 sein. Und im Jahr 2048, falls ich wer das vormerken will, wird der Frühling schon am 19. März beginnen. Und das hat aber tatsächlich nichts mit Astronomie zu tun. Das ist reine, oder schon auch natürlich, aber das ist unser Kalendersystem, ja, weil wir halt hier alle 4 Jahre einen Schalttag haben und alle 100 Jahre den Schalttag aussetzen und alle 400 Jahre die Korrektur wieder weg, die Korrektur wieder nicht durchführen, damit sie sich dann am Ende alles ausgeht und so weiter. Und drum geht momentan, weil wir halt in der Nähe vom Jahr 2000 sind, noch zeitlich. Und 2000 war so ein Fall, wo wir quasi die Korrektur im Schaltjahr korrigiert haben und diese Korrektur durch die 400-Jahr-Regel dann nochmal wieder ausfallen haben lassen. Also da haben wir quasi die maximale Korrektur gemacht. Das war im Jahr 2000 so. Und darum geht unser Kalender zurzeit aus astronomischer Sicht ein bisschen vor. Und deswegen haben wir auch ein bisschen ein früheres Frühlingsdatum. Aber
ja, stimmt. Das ist ein guter Punkt. Ja.
Aber wie gesagt, das ist eh alles nur Astronomie. Und es gibt ja noch die meteorologische Definition vom Frühling, ja, die halt einfach mal leichter rechnen kann. Das ist irgendwie Jänner, Februar, März ist Frühling. Es ist halt quasi, März, April, Mai ist Frühling, Juni, Juli, August ist Sommer. Also da wird einfach alles in 3 Monatsblöcke eingeteilt, dass man leichter rechnen kann. Und die einzige Definition, die man wirklich zählt, ja, also für uns Menschen ist das die phänologische Definition. Ja, also wann es sich so anfühlt wie Frühling. Und das ist ja auch tatsächlich wissenschaftlich definiert, die Phänologie. Also der Vor, ich habe es gerade aufgemacht, bei uns in Mitteleuropa beginnt der Vorfrühling, wenn die Schneeglöckchen anfangen zu blühen und dauert, bis die Sallweidenkätzchen pollengelb sind. Das ist der Vorfrühling. Oh. Der Erstfrühling fängt an, wenn die Forsythien blühen, bis hin zum Blühbeginn der Birnbäume. Und der Vollfrühling fängt an, also das ist jetzt irgendwie, kann man natürlich auch noch anders definieren, es gibt verschiedene Definitionen, aber die zählen eben auch dazu. Der Vollfrühling, der echte Frühling, ist, wenn die Apfelbäume blühen, bis hin zum Blühbeginn der Eberesche. Und das ist natürlich alles, das hängt natürlich jetzt nicht nur von der Jahreszeit ab, es hängt auch davon ab, wo du bist, ja, weiter nördlich, weiter südlich, ob du in einem Tal bist, ob du auf dem Berg bist. Ja,
und wie stark der Klimawandel ausgeprägt ist in deiner Region.
Ganz genau, das haben wir in meinem zweiten Podcast, Viert-Podcast.
Angeber.
Ach, du hast auch schon 2, ja, also tu dich so. Also, stimmt. Also, ich weiß gar nicht, ob ich den schon hier erwähnt habe, in dieser...
Doch, wir haben schon mal über den Klimapodcast geredet.
Ich mache einen Klimapodcast und da in einer der kommenden Folgen oder der aktuellen Folge, ich weiß gerade nicht, was jetzt gerade dran ist, wenn diese Folge hier ausgestrahlt wird.
Podcast Confusion.
Haben wir genau über dieses Thema gesprochen, eben wie sich der Klimawandel phänologisch auswirkt und was es da für Verschiebungen gibt. Also das wird tatsächlich auch erforscht und das ist tatsächlich eben auch das, was wir merken. Und das hat weder was mit der, oder hat nur indirekt was mit der Bewegung der Erde um die Sonne zu tun und noch weniger mit den Rechenregeln der Meteorologie. Aber es ist immer interessant, dass diese alte Regel Frühling am 21. März, dass die eben, die kann man sich bis zum Jahr 2102 sparen, ja?
Ja. Ja, das ist aber lustig, weil das sind so Dinge, die sind so in unserem Gehirn drinnen.
Ja, wir haben es in der Schule gelernt, da war es halt noch so.
Ja, da war es so. Ja. 21. Ja. Und es kommt uns da jetzt auch irgendwie so vor, als wäre das schön oder wird das als würde das so hören. Und dann ist es jetzt am 20. Sehen wir so wirklich ein bisschen unbefriedigend.
Ja, schon.
Komisch, ja. Ist vielleicht genauso wie die Sache mit dem Pluto, dass immer noch alle so traurig sind, dass der Pluto kein Planet mehr ist. Jedes Mal, wenn ich mit Leuten rede, ist jedes Mal der Pluto. Aber warum eigentlich?
Das gibt sich auch irgendwann.
Bitte stellt jetzt keine Fragen, was den Pluto angeht. Ja? Ja. Mir geht er schon am Nerv, der Pluto.
Pluto-freie Zone. Nein, das kann man auch nicht sagen.
Aber wir haben noch eine super Frage. Ja, bitte. Wir haben noch eine super Frage, die nichts mit Pluto zu tun hat, sondern mit anderen Planeten. Und zwar, wiederum geht es um Exoplaneten, um Planeten um andere Sterne. Und zwar fragt sich Nico, der 12 Jahre alt ist, und sagt, er hat gleich 3 Fragen. Aber die hängen sehr gut zusammen. Das heißt, wir können sie alle 3 auf einmal stellen. Können Neutronensterne auch Planeten haben? Und wenn ja, wo liegt ihre habitable Zone? Und funktioniert das auch in Doppelsternsystemen?
Die Antwort darauf, die kurze Antwort ist ja, nirgends weiß ich nicht genau. Und weil Nico das vielleicht ein bisschen genauer wissen will, führe ich es ein bisschen aus. Also ja, Neutronensterne können Planeten haben. Wir haben Planeten von Neutronensternen entdeckt. Wir sind uns aber nicht absolut sicher, ob man diese Objekte, die Neutronensterne umkreisen und die so aussehen wie Planeten, auch wirklich als Planeten bezeichnen sollten. Denn ein Neutronenstern ist ja kein echter Stern. Der ist das, was übrig bleibt, wenn ein großer Stern am Ende seines Lebens explodiert. Ja, und wenn der nicht zu groß ist, sondern so mittelgroß ist, dann wird aus dem Resten dieses Sterns ein Neutronenstern. Ja, so ein Ding, das so, weiß nicht, 30 Kilometer groß ist, aber immer noch so schwer wie die Sonne. Ja, das ist ein Neutronenstern. Und bei dieser Explosion, bei der Neutronenstern entsteht, sollten eigentlich alle Planeten, die da mal irgendwie schon rum waren, in der Nähe, eigentlich, die sollten damit zerstört werden. Ja, also der Neutronenstern sollte eigentlich keine Planeten haben, weil die bei der Entstehung des Neutronensterns
kaputt gehen. Das ist eine Supernova-Explosion, ne?
Also genau.
Das ist eine ordentliche Explosion.
Genau.
Also das wird alles weggeschleudert, weggeblasen, pulverisiert, was auch immer.
Genau.
Und deswegen, tschüss Planeten.
Und deswegen sollten Neutronensterne eigentlich keine Planeten haben. Aber man hat welche gefunden und tatsächlich schon, bevor man die echten Planeten anderer Sterne gefunden hat. Die haben wir 1995 gefunden. Bei einem Neutronenstern hat man schon 1991 Planeten gefunden. Also das ist, da war Nico noch gar nicht geboren, glaube ich, 1991. Ja. Ach Gott, das ist so lang her. Ach, wir sind alt. Aber
ja, 30 Jahre, genauso wie Astromir.
Stimmt, ja.
Der Astronaut, ja.
Okay.
Egal.
Ja, also da hat man, also wir wissen, dass Planeten große Himmelskörper Neutronensterne umkreisen. Das wissen wir. Planeten, die so groß sind, also Himmelskörper, die so groß sind wie die Erde, teilweise sogar ein bisschen kleiner, ja. Also man kann das deswegen so genau messen, weil Neutronensterne manchmal Radiosignale aussenden, weil die rotieren und dann ihr Magnetfeld sich auf eine bestimmte Art und Weise dreht und über dieses Magnetfeld Teilchen vom Neutronenstern ins All geschleudert werden, was dazu führt am Ende, dass dieser Neutronenstern quasi sehr, sehr regelmäßig so ein bisschen so piepst halt oder Radiopiepst, also Radiosignale ausschickt. Blinkt. Also wirklich blinkt, das ist ein viel besseres Wort, ja.
Piepst.
Ja, aber ich habe das Radio noch im Kopf gehabt, ja. Aber, ja,
genau.
Aber
das ist Licht, nicht ja. Ton.
Ja, eh. Aber dieses Blinken ist extrem regelmäßig, ja, weil der sich halt auch extrem regelmäßig bewegt. Und wenn jetzt aber andere Himmelskörper um diesen Neutronenstern kreisen, dann wackelt der ein bisschen und dann wackelt auch das Blinken. Also der beim Wackeln kommt er ein bisschen auf uns zu, ein bisschen von uns weg und dann kommt das Blinken ein bisschen zu früh und ein bisschen zu spät. Und das kann man kann Blinkenhelligkeiten sehr genau messen. Und so konnte man eben messen, dass bestimmte Neutronensterne halt genau auf die Art und Weise unregelmäßig blinken, die auf die Existenz von Planeten hindeutet. Also so haben wir Planeten entdeckt. Wir gehen davon aus, dass diese Planeten nicht so entstanden sind, wie Planeten normalerweise entstehen. Ja, also normalerweise entstehen Planeten bei einem jungen Stern, der noch Material von seiner Entstehung um sich herum hat, und dieses Material ballt sich zusammen und bildet Planeten. Ja, beim Neutronenstern kann es nicht so gewesen sein, weil die sind ja schon weg, diese Planeten. Die müssen ja bei der Explosion zerstört werden. Aber es kann sein, dass bei dieser Supernova-Explosion Trümmer übrig bleiben, die dann später den Neutronenstern umkreisen und das aus diesen Trümmern dann wieder neue Planeten entstehen. Die Frage ist, sollen wir die auch Planeten nennen oder nicht? Wir nennen sie meistens Planeten, aber sie sind eben erst entstanden, nachdem der Stern schon gestorben war. Also Zombie-Planeten, wenn man so will, oder Zombie-Stern. Aber der erste Teil der Antwort ist ja, gibt's. Haben die eine habitable Zone? Das ist schwer zu sagen, weil der Neutronenstern ja kein echter Stern mehr ist. Da kommt nicht mehr die Menge an Wärme, die Menge an Licht, die von einem normalen Stern wie die Sonne kommt. Es kommt sehr viel Strahlung, die gefährlich ist für uns Menschen. Also eigentlich sind die Bedingungen um einen Neutronenstern herum nicht sonderlich lebensfreundlich. Also man kann sich vielleicht ganz, ganz sehr, sehr unwahrscheinliche Möglichkeiten denken, wie man vielleicht doch irgendwie dort eine Art von Leben finden kann, existieren kann. Aber eigentlich sind Planeten von Neutronensternen nicht lebensfreundlich. Also die haben keine habitable Zone im eigentlichen Sinn. Und die dritte Frage habe ich jetzt vergessen.
Wie das mit Doppelsternsystemen ist.
Es gibt auch Doppelneutronensterne. Die haben wir auch schon entdeckt, haben wir auch beobachtet. Meines Wissens nach gibt es keine Planeten bei Doppelstern, Doppelneutronensternen, was aber nicht heißt, dass es unmöglich ist. Also es gibt, es spricht nichts dagegen, dass Planeten auch bei Doppelneutronensternen existieren. Wir wissen, dass Planeten bei Doppelsternen existieren, also normale Sterne. Doppelsterne, da haben wir Planeten gefunden, die beide Sterne umkreisen. Wir haben Planeten gefunden, die jeweils einen Stern umkreisen von den beiden. Also das gibt, das kann funktionieren. Deswegen kann es auch bei Doppelneutronen.
Ist aber unwahrscheinlicher, oder?
Nein, also, gar nicht so. Also es ist irgendwie, das ist auch so ein Mythos, der sich lange hält, dass irgendwie Planeten bei Doppelsternen instabil sind. Das hat irgendwie der Rudi, also mein Doktorvater, mein Chef meiner Arbeitsgruppe in Wien früher, der hatte schon in den 80er Jahren ausgerechnet, die Stabilitätsbereiche von Doppelsternen. Da hat man noch gar keine Planeten entdeckt gehabt, hat der das schon ausgerechnet, ja. Also das ist tatsächlich möglich, aber und wenn die ich glaube nicht, weil ich bin mir nicht sicher, dass das, also mir fällt jetzt spontan nicht ein, warum es unwahrscheinlicher sein sollte, dass dort Planeten sind. Also wir haben genug entdeckt.
Na, weil die Bereiche, in denen eine stabile Bahn möglich wäre, vielleicht eingeschränkt sind,
ja,
in einem Doppelsternsystem.
Nicht unbedingt, das kommt darauf an. Also wenn die weit auseinander sind, die Sterne, dann ist es quasi egal, wenn der nur einen umkreist, weil dann ist der andere weit genug weg und dann spielt das keine Rolle. Und wenn die extrem nahe zusammen sind, dann, wenn ein Planet dann außenrum um beide kreist, ist es auch egal, dann schaut das aus Sicht des Planeten aus, als wäre da nur einer. Also das ist da jetzt kein großes Problem.
Also, aber dann müssen sie jeweils quasi, also müssten die Planeten weit weg sein von diesem Doppelsternsystem.
Es kommt
also es würde ein Bereich um den, ein, der nähere Bereich um das Doppelsternsystem, bei dem bei einem Einzelstern locker Planeten sein könnten, da können bei einem Doppelsternsystem keine Planeten sein. Ne? Also es ist schon ein gewisser, es sind gewisse Bereiche ausgeschlossen quasi. Und darum hätte ich mir gedacht, dass es bei dass Doppelsterne eher vielleicht weniger oft Planeten haben als Nicht-Doppelsterne, wenn man sich das die Statistik anschaut. Aber keine Ahnung. Hey. Gibt's vielleicht noch gar nicht solche statistischen Studien?
So, was du sagst, klingt plausibel. Ich will trotzdem nicht absolut zustimmen, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob das stimmt, dass die Bereiche, wo Planeten existieren können, tendenziell kleiner sind bei Doppelsternen, weil du hast natürlich auch, du hast ja immer, wenn ich irgendwo einen normalen Stern habe und da hockt irgendwie ein fetter Jupiter-großer Planet in der Nähe des Sterns rum, dann schließt der auch wesentlich mehr Bereiche, dann haben wir links und rechts davon auch wenig Platz dynamisch für was anderes, also ich will mich da nicht festlegen. Also ich würde es nicht ausschließen, dass das, was du sagst, richtig ist, aber ich will es auch nicht ausschließen, dass es vielleicht doch anders ist. Also da müsste ich mal tatsächlich, ich muss mal schauen, ich bin, glaube ich, jedem nächsten Mal auf der Sternwarte, vielleicht treffe ich da jemanden aus meiner alten Arbeitsgruppe und kann die fragen. Weil
bis dahin, lieber Nico, liebe Leute, wir haben keine Ahnung.
Ja, ich wollte nur noch eins sagen, ja. Also Planeten bei Doppelsternen gibt's. Das ist kein Problem. Ja, ja. Die können dort stabil sich bewegen, die können dort entstehen. Wir haben welche gesehen dort. Das gibt's. Könnten auch bei Doppelneutronensternen sein, aber da haben wir noch keine gefunden, was daran liegt, dass wir generell kaum Planeten bei Neutronensternen gefunden haben. Wir haben viele Neutronensterne entdeckt, aber nur bei, glaube ich, insgesamt 3 oder 4, also weniger als 5, also eine Handvoll, sagen wir mal so, haben wir Planeten gefunden. Ja, das heißt, das muss ein sehr, sehr seltenes, exotisches Phänomen sein, das dazu führt, dass Neutronensterne einen Planeten bekommen. Das kommt nicht oft vor im Universum, aber sonst hätten wir mehr davon gefunden. Im Gegensatz zu den normalen Planeten, normaler Sterne, da egal, wo wir hinschauen, finden wir die Dinger. Ja, also die sind wirklich überall. Also Planeten bei Neutronensternen gibt's, aber sie dürften sehr, sehr selten sein. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass wir noch keinen Doppelneutronenstern mit Planeten gefunden haben, weil wahrscheinlich gibt's das nicht, was so selten ist.
Ja, und dann gibt's noch eine Frage, die auch mit Sternen zu tun hat.
Ja.
Von Benedikt, der sich fragt, wie bei der Entstehung von Sternen der Wasserstoff und die schwereren Elemente zusammenfinden. Also er sagt, es ist ja so, dass es dass große Ansammlungen von Wasserstoff quasi, diese Wolke, ne, dann eine Scheibe bilden, kollabieren und dann einen Stern bilden. Aber seine Frage ist, wie können diese großen Mengen an Wasserstoff, an der gleichen Stelle sein wie die anderen Elemente, die schwereren Elemente, die aus der vorangegangenen Sterngeneration kommen, ja? Woher kommt dann das Baumaterial für die Planeten um diese neu entstandenen Sterne? Das fragt er sich auch. Und er hat dann auch noch gleich zwei Lösungsvorschläge, mit denen er sich seine eigene Frage beantwortet. Sehr praktisch. Und zwar fliegen die, also diese schwereren Elemente, so weit durchs All, bis sie eine bisher noch nicht kollabierte Wolke finden. Und ist der Wasserstoff auch noch übrig von den Sternen der ersten Generation? Und die Kernfusion dieser Sterne war nicht vollständig.
Ja und nein, würde ich jetzt spontan sagen, aber du kannst das gerne genauer ausführen.
Also die erste Annahme, ja, genau so ist es, ja. Diese Sterne, die der vorangegangenen Generation explodieren am Ende ihres Lebens, verstreuen ihre Innereien durch den Weltraum und fliegen tatsächlich sehr weit durchs All und mischen sich dann wieder mit den überall vorhandenen Wasserstoffwolken. Ne?
Also die so fliegen jetzt, in der Formulierung von Benedikt klang es jetzt so ein bisschen zielgerichtet, so ich fliege mal hin und ach, da ist eine Wolke, da bleibe ich jetzt mal. Also genau. So ist es nicht. Also die fliegen überall rum und landen halt dann eben auch in diesen großen kosmischen Wolken aus Wasserstoff. Und ja, drum sind die halt dann auch entsprechend nicht nur aus Wasserstoff, sondern bestehen eben auch zum kleinen Teil aus diversen anderen Elementen.
Genau. Und auch die Sache mit der Kernfusion stimmt natürlich, weil die Kernfusion in einem Stern ist nie vollständig. Na, ein Stern verbraucht nie seinen gesamten Wasserstoff und besteht dann ausschließlich aus schwereren Elementen, die er dann irgendwie in den Weltraum verteilt, sondern da ist immer auch noch eine Menge Wasserstoff übrig.
Ja, weil die Fusion nur im Zentrum stattfinden kann und in den äußeren Schichten nicht oder nur zum Teil oder nur in speziellen Phasen am Ende des Sternenlebens. Ansonsten herrschen nur im Kern die Bedingungen für Fusion und deswegen wird nur dort fusioniert.
Genau, und die äußere Hülle des Wasserstoffs, die äußere Hülle des Sterns ist quasi eigentlich nur dazu da, hat den Effekt, dass die nötige Dichte, Druck und Temperatur im Zentrum des Sterns erreicht werden, dass dort die Fusion stattfinden kann. An der Oberfläche eines Sterns ist es einfach nicht heiß und dicht genug. Oder in einem Großteil des Sterns eigentlich ist es nicht heiß und es ist nicht dicht genug, dass dort die Kernfusion noch tatsächlich in großen Mengen stattfinden kann. Ne?
Das heißt aber jetzt nicht, und deswegen habe ich vorhin spontan Nein gesagt, dass diese Wolken, Wasserstoffwolken, aus denen neue Sterne entstehen, dass dieser Wasserstoff der Rest, der nicht fusionierte Rest von anderen Sternen ist. Das ist vielleicht auch dabei, aber im Wesentlichen sind diese kosmischen Wolken bestehen aus Wasserstoff, der noch vom Urknall übrig ist. Also das ist einfach der ganze Wasserstoff, aus dem halt bis jetzt, aus welchen Gründen auch immer, noch keine Sterne entstanden sind. Also das ist quasi wirklich noch original Wasserstoff vom Urknall.
Genau. Und das ganze Zeug vermischt sich einfach, ja. Also das ist vielleicht das, ich meine, der Benedikt hat es eh schon vermutet, dass es so ist. Und ja, es ist tatsächlich so. Also diese Sternexplosionen haben eine riesige Reichweite. Teilweise wird das Material dieser Supernova-Explosionen aus der jeweiligen Galaxie, in der sich dieser Stern befindet, hinausgeschleudert, ja, und in den intergalaktischen Raum zwischen den Galaxien befördert, ja. Also das Zeug, das kann wirklich einen sehr, sehr weiten Weg zurücklegen und sich überall hineinmischen, ja.
Es mischt sich überall.
Und so ist dann der Wasserstoff und die schwereren Elemente quasi am gleichen Ort und kann neue Sterne bilden.
Genau, so ist das.
Genau, das war die Frage von Benedikt. Und dann, eine Frage habe ich noch von Michael und die auch ein bisschen mit dem Thema dieser Sendung zu tun hat, nämlich mit der Schwerelosigkeit im Weltraum.
Ja.
Astronaut. Und zwar fragt er sich, wie das eigentlich zu verstehen ist, die Sache mit dieser Schwerelosigkeit. Und erklärt sich auch wieder seine eigene Frage. Das finde ich super, dass die Leute immer gleich so ihre richtigen Lösungsvorschläge dann dazu schreiben. Befinden sich alle Sonnensysteme und Galaxien permanent im freien Fall? Oder besitzt das Gewebe des Raums eine Eigenschaft, in die sich große Materieansammlungen quasi hineinsetzen können?
Ja, ersteres ja, zweiteres eher nein. Es sei denn, man definiert noch irgendwie ein paar Sachen von dunkler Materie, Halos oder irgendwie sowas herum.
Ich würde sagen, zweiteres auch Ja, wenn man die Eigenschaft des Raums als quasi die Raumkrümmung, die durch die Anwesenheit der großen Materie verursacht wird, versteht.
Ja, ja, aber ich glaube, es war tatsächlich nicht so gemeint, die Frage.
Interpretationssache.
Also, es ist alles im freien Fall. Im freien Fall heißt ja quasi der Gravitationskraft quasi unterliegen. Also da ist nichts, was keine andere Kraft im Wesentlichen, die fallen einfach umeinander anhand der wirkenden Gravitationskräfte, beziehungsweise wenn man es so interpretiert wie du, bewegen sich durch die von der Masse der Objekte verformte Raumzeit im freien Fall.
Genau, also es ist im gewissen Sinne schon auch eine Eigenschaft des Raums, wenn man die Gravitation als Eigenschaft des Raums irgendwie versteht.
Aber da ist nichts, wo die rumliegen. Also nicht so eine Treppenstufe, nee, wo die Galaxie drauf liegt und dann kommt der andere und schubst sie runter. Also die liegen nicht irgendwie rum, sondern die sind alle im freien Fall.
Ja, und ich würde es ja eigentlich eher sagen, dass der freie Fall, wie wir ihn kennen, ja ein Spezialfall ist, der auf der Erde stattfindet. Ja? Also, dass ein Ding hinunterfällt. Ja? Aber dass der freie Fall als Konzept, der ist überall im Weltraum vorhanden und findet überall statt. Genau, weil sich alles unter dem Einfluss der Schwerkraft und dem Einfluss der Gravitation befindet.
Ja, bei uns wird der freie Fall dann gestoppt weil halt dann über der Boden kommt und dann eine Gegenkraft quasi entsteht, die halt diesen freien Fall ausgleicht. Darum fallen wir halt normalerweise nicht, wenn wir auf der Erde rumlaufen, aber im Weltall gibt diese Gegenkraft durch was anderes eben nicht, und da fällt man halt.
Genau, und die Planeten fallen um die Sonne, die Raumstation fällt um die Erde.
Und so weiter.
Und so weiter und so fort. So ist es.
Sehr schön. Dann freuen wir uns, dass wir die Fragen alle beantworten konnten. Wir hoffen, dass die Fragensteller zufrieden waren mit den Antworten. Wenn nicht, dann ja, schreibt uns nochmal, beziehungsweise wenn ihr auch Fragen habt, dann schreibt uns eure Fragen an fragen@dasuniversum.at. Die Fragenliste wird immer länger, aber wir schreiben alle Fragen, die wir kriegen, in die Liste hinein. Ja, keine Sorge. Also ich habe eine vage Idee, wie man das vielleicht verbessern könnte, das Konzept mit den Antworten. Aber ich habe momentan so viel zu tun, das kann ich noch nicht einbauen. Aber wenn ich es mal ausgearbeitet habe, dann vielleicht lässt sich langfristig was machen mit den Fragenrückstau. Schauen wir mal.
Mhm. Na, ich bin schon gespannt.
Ja. Bis dahin müssen wir noch schauen, was es Neues aus der Sternwarte gibt.
Stimmt.
Da habe ich dieses Mal ein besonders schönes Thema mit Evi besprochen. Es war beim letzten Mal, ja. Also ich glaube, wir haben noch nie so viel Feedback bekommen wie bei diesem Thema Python-Programmierung. Ja, also da sieht man wieder wie unsere Hörerschaft ausgerichtet ist und was sie interessiert. Also es kamen sehr, sehr viele Kommentare auf allen Kanälen, wo man schön Python programmieren lernen kann, und ich wurde geschimpft, geschumpft, gescholten.
Genau. Aber wie wir jetzt wissen, ist es ja gar nicht notwendig, denn Astronomen beschäftigen sich auch mit Dingen, die man auf Papier mit Bleistift ausrechnen kann.
Ja. Ich vermute mal, das wird Evi nicht helfen, die Prüfung zu bestehen, wenn sie sagen kann, es geht auch ohne.
Aber, Kevin Heng! Ja. Dank an Kevin Heng!
Ja. Also vielen Dank auch im Namen von Evi an all die, die uns Kommentare und Hinweise geschickt haben zu Python-Programmierung und Programmieren lernen. Das war sehr hilfreich. Und nach all diesem Programmierstoff haben wir gedacht, wir reden diesmal über was ganz anderes. Das hören wir uns jetzt an. Wir reden wieder über Neues von der Sternwarte. Hallo.
Hallo.
Und Neues von der Sternwarte gibt's noch nicht, weil die Sternwarte noch zu hat. Das Semester hat noch nicht angefangen. Deswegen reden wir, bevor das Semester losgeht, noch kurz über was anderes, nämlich über das, was man sich denkt, bevor man das erste Semester an der Sternwarte absolviert, nämlich das, was einen zur Astronomie bringen kann und was einen inspiriert zur Astronomie. Und das ist ganz oft Science Fiction. Bei manchen zumindest, bei mir nicht so ganz, aber vielleicht bei Evi.
Ja. Ja, wo soll ich jetzt anfangen? Soll ich anfangen, wo mich die Science Fiction inspiriert hat?
Ja.
Oder ob sie mich inspiriert hat?
Genau.
Ja, also ich denke schon, also vor allem, also sowohl in der Literatur als auch im Filmen vielleicht sogar noch stärker. Und also ich hatte da als Kind schon sehr großes Interesse daran. Also mich hat das immer sehr fasziniert, besonders was Zeitreisen betrifft. Also Zeitmaschine von H.G. Wells hat mich sicher geprägt. Also ich habe da auch als Kind, nachdem ich diesen alten Film gesehen habe, der ist ja, glaube ich, aus den 50ern oder so, habe ich mir dann auch eine Zeitmaschine gebastelt.
Hat sie funktioniert?
Natürlich, das war perfekt. Bin da durch die Zeit gedüst.
Und hat das einen Einfluss gehabt auf die Entscheidung, dich mit Astronomie zu beschäftigen?
Ja, muss ich mit Ja beantworten, eindeutig. Aber tatsächlich haben mich Science-Fiction-Autoren dazu gebracht, über das Astronomiestudium nachzudenken, weil ich ja, also bevor ich ein Buch lese oder generell, ich liebe ja Biografien von Autoren. Also ich, wenn ich ein Buch lese, dann schaue ich meistens auch immer vorher nach, was hat der Autor sonst noch gemacht, was hat ihn zum Schreiben gebracht, warum haben sie geschrieben, wie sind sie Autoren geworden. Und ja, da bin ich irgendwann einmal so draufgekommen, dass sie alles einen gemeinsamen Nenner haben, dass sehr viele da einen beruflichen Hintergrund haben, dass sie Ingenieure waren, Physiker waren, eben irgendwas in die Richtung studiert haben und dann irgendwie zur Schreiberei gekommen sind. Also es gibt so ein paar, die von Anfang an geschrieben haben, aber sehr viele sind irgendwie so ein bisschen über Umwege zum Schreiben gekommen und das... Ja, und das hat mich dann irgendwie dazu gebracht, dass ich mir dann mal angeschaut habe, was man so studieren kann. Und dann bin ich auf die Astronomie gestoßen.
Weil du Astronomie werden wolltest oder Autorin werden wolltest?
Wenn, dann wollte ich Astronomin werden.
Ja, ist egal.
Ja, vielleicht beides ein bisschen. Also ich glaube, das hat sich so gegenseitig beeinflusst. Also es war das Themenfeld, das mich am interessantesten gefunden habe. Und wenn der Physik... da könnte ich mich nicht entscheiden, welche Richtung ich gehen möchte. Also da muss man sich dann entscheiden zwischen, ob man Experimentalphysiker werden möchte, theoretischer Physiker oder Materialphysiker. Da gibt es ja verschiedene Sachen und da war keins, was mich so wirklich begeistert hat. Und bei der Astronomie war es aber dann schon so, dass ich mir gedacht habe, ja, da sind die spannendsten Sachen dabei, da sind die Themen auch dabei, die ich am interessantesten finde.
Ja, also meine gut, da gibt's ja auch theoretische Astronomie und beobachtende Astronomie und so weiter. Also ich weiß gar nicht, ob es jetzt in der Astronomie so viel weniger Disziplinen gibt als in der Physik. Aber natürlich ist es absolut richtig, dass die Astronomie spannender ist als die Physik. Also das ist klar. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich habe tatsächlich nicht so viele Biografien mir angeschaut von Leuten, die Science-Fiction-Bücher schreiben. Aber so rein meiner persönlichen Erfahrung nach sind schon die Leute, die Science-Fiction lesen, im Astronomiestudium, im astronomischen Umfeld vermutlich stärker vertreten als anderswo. Bei mir war es nie so stark, also ich habe schon ein bisschen für Science Fiction interessiert, aber es hat tatsächlich mit meiner Motivation fürs Studium nicht viel zu tun gehabt. Also wenn, dann war es eher so, dass halt generell das, was mich zur Astronomie motiviert hat, hat mich auch motiviert, Science Fiction Bücher zu lesen. Aber
was war das?
Naja, ich wollte halt wissen, wie das Zeug alles funktioniert.
Und ja, aber wie das funktioniert, erfährt man ja nicht unbedingt in Science-Fiction-Literatur. Also,
naja, nein, aber.
Wenn dann indirekt.
Nein, aber du hast halt in der Science-Fiction-Literatur halt ein bisschen so, ja, Visionen. Also, wenn ich jetzt wissen will, wie das Universum funktioniert, wie es dort ausschaut, dann kann ich entweder probieren, es zu erforschen, oder ich kann es mir irgendwie vorstellen, wie es wäre. Die Kreativität gehört ja auch dazu. Und in der Science-Fiction, da wird halt eine Vision aufgebaut, wie denn das da draußen im Universum sein könnte. Und ich kann mir halt nicht anschauen, wie ein schwarzes Loch aus der Nähe ausschaut, aber ich kann lesen, wie jemand in einem Buch drüber schreibt, wie es ist, wenn man um ein schwarzes Loch rumfliegt. Das mag vielleicht wissenschaftlich nicht korrekt sein, klar, aber man kann sich dann zumindest irgendwie probieren vorzustellen und das ist ja auch ganz nett. Also die Motivation dahinter ist halt immer die gleiche, weil man will wissen, wie es funktioniert und ich glaube, das war bei mir das Treibende. Also ja, aber wie gesagt, ich habe mich halt irgendwie ein bisschen für Star Trek geschaut, Deep Space Nine, die beste Star Trek Serie, die war gerade so in den...
Wollen wir die Diskussion führen?
Weiß ich nicht, nein, aber das war gerade so bei den ersten Semestern, Deep Space Nine und Babylon 5, die beiden besten, nein, Deep Space Nine, Babylon 5 und Space, die drei besten Science-Fiction-Serien.
Du weißt, dass ich dir da nicht zustimme.
Ist egal, aber das war so, die haben mich bei den ersten Semester, habe ich das gesehen und hat natürlich mitgespielt, aber gibt es spezielle Bücher, die dich in der Hinsicht außer H.G. Wells geprägt haben? Und da war es ja auch der Film, hast du gesagt, und nicht so sehr das Buch.
Genau, also ich habe das Buch erst später gelesen. Es war, glaube ich, eher eine Alterssache, Altersfrage, dass ich da den Film zuerst gesehen habe. Also das habe ich immer als Kind gesehen und habe mich danach dann eben eher für die Bücher interessiert. Ich habe generell immer dieses Interesse auch gehabt, also diese Abenteuer. Also es war auch die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Und irgendwann hat sich das Universum halt für mich auch ausgedehnt und ist dann ins Weltall quasi transferiert worden, diese Abenteuer. Und ich habe auf diese, also wie du es auch schon angesprochen hast, ja, diese Ideen, diese kreativen Ideen, die dahinter stehen. Und das ist das, was ich immer am faszinierendsten gefunden habe. Und ich glaube, dass ich dadurch zu den Themen gefunden habe. Also während es bei dir vielleicht eher war, dass dich die Themen schon vorangetrieben haben, dass du dann diese Bücher, Filme, Serien gefunden hast, war es bei mir, glaube ich, eher so, dass ich dadurch zu diesen Ideen gefunden habe. Also eben, dass ich dann das erste Mal von einer Dyson-Sphäre gehört habe zum Beispiel, ja, oder einen Weltraumlift und solche Sachen. Und das habe ich immer sehr inspirierend auch gefunden, also einfach diese kreativen Ideen, und habe dann oft die Bücher selber von den Geschichten ja gar nicht mehr so gut gefunden, sondern habe einfach die Ideen oft viel besser gefunden. Und aber um deine Frage zu beantworten, was ich wirklich sehr gut finde, also ich bin großer Fan von Philip K. Dick, also ich finde Blade Runner ist sehr gut, also auch das Buch und der Film auch sowieso. Da heißt ja das Buch eher Träumen Androiden von elektronischen Schafen, von elektrischen Schafen. Und natürlich auch neben diesen H.G. Wells Büchern habe ich dann vor Jahren einen Schatz einmal entdeckt am Flohmarkt. Und zwar war da unterm Tisch eine Bananenkiste voll mit Science-Fiction-Büchern. Und zwar war das eine Buchreihe, die dürfte es in den 80ern einmal gegeben haben. Unterwegs in die Welt von morgen hieß die. Und da gab es so ziemlich alle Science-Fiction-Bücher, die bis damals erschienen sind. Und ich bereue es bis heute, dass ich nicht die ganze Schachtel gekauft habe, sondern da nur ein paar ausgewählte Exemplare dann mitgenommen habe. Und da habe ich dann wirklich diese ganzen Klassiker auch nachgeholt. Also da habe ich dann die Mars-Chroniken von Ray Bradbury dann noch gelesen und unter anderem aber eben auch von R.C. Clarke 2001. Also da habe ich ja der Film ist ja super, den habe ich schon öfters gesehen, aber das Buch noch nie gelesen. Das hat er ja auch erst nachher erst geschrieben. Und da war ich wirklich positiv überrascht, wie gut dieses Buch auch ist. Und ich glaube, dass da einfach durch diese Summe von diesen ganzen Büchern auch und auch diesen Ideen, die da in diesen Büchern gespiegelt werden, dass mich das sehr wohl näher zum Astronomiestudium gebracht hat. Also ich glaube nicht, dass es der Auslöser ist, aber ich glaube, es bringt dich in so einen Kreis vielleicht, wo du mal drüber nachdenkst oder dich damit vielleicht auseinandersetzt, dass man das auch studieren kann. Und das war bei mir dann schon aber auch die Auseinandersetzung mit den Biografien von den Autoren und Autorinnen.
Ja, da kommt er jetzt demnächst, oder vielleicht ist es auch jetzt schon, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, weiß ich gerade nicht, ein ganz großer Klassiker des Genres, der als Serie veröffentlicht wird, wo ich schon sehr gespannt bin, was das dann als Serie wird und ob es gut wird.
Isaac Asimov, die Foundation. Darf ich es anteasern?
Ja, und wie gesagt, ich habe es nicht zu Ende gelesen, die Foundation, aber mal schauen, was rauskommt. Und
der Trailer ist sehr vielversprechend, finde ich.
Das ist der Zweck von Trailern. Also.
Ja, ist gut geschnitten.
Aber mal schauen, vielleicht inspiriert das ja die Serie dann wieder Leute, ein Astronomiestudium anzufangen. Mal schauen.
Vielleicht, ja.
Beim nächsten Mal, da ist dann wieder Schluss mit Science Fiction. Da bist du dann wieder wirklich in echt an der Sternwarte. Und dann schauen wir, was es in echt von der Sternwarte gibt.
Da gibt es dann die harten News.
Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Ja, bis dann. Tschüss.
Hast du dich auch von Science Fiction inspirieren lassen bei der Studienwahl?
Also, Florian, zuallererst, Deep Space Nine.
Ja, ich stehe dazu.
Ist nicht die beste Star Trek-Serie. Ganz im Gegenteil.
Ich stehe dazu, Nein. Ich bleib dabei, ich ändere diese Meinung nicht. Deep Space Nine war phänomenal.
Babylon 5 habe ich auch sehr gemocht, aber Deep Space Nine, ich fand das furchtbar langweilig.
Nein, Deep Space Nine war super.
Und die Ferengi, wer braucht Ferengi? Das ist so sinnlos.
Vor allem die späteren Staffeln waren wirklich toll, ja. Da war auch der Worf mit auf der Raumstation, ja. Und dann kam das Ganze mit Delta-Quadranten hier, also das war toll. Und hier die Cardassianer. Der Schneider, der Geheimdienstschneider und so. Der kardassianische Geheimdienstschneider, der war, ja. Ist es so?
Der war okay, stimmt. Nein,
also, ja. Deep Space Nine, okay. Ich stehe dazu.
Es gab Aspekte, die okay waren, aber an sich, ja, es hat sich vielleicht ein bisschen gemausert im Laufe der Zeit, aber.
Also ich habe die neuesten Iterationen von Star Trek nicht so verfolgt, also, das letzte, was ich beurteilen konnte, war das, was nach Voyager kam, das Enterprise, das nur noch Enterprise hieß. Das hat mich nicht so beeindruckt und alles, was danach kam, kenne ich nicht und bis dahin bleibt es bei Deep Space Nine, ist die beste Enterprise-Serie.
Na gut. Es spiegelt allerdings nicht die Meinung des gesamten Universums wider, möchte ich mal
sagen. Ja, nur weil ich zwei gegen einen, das ist
Wer ist noch?
Tja, du bist überstimmt. Ja, na, wie man an dieser Diskussion schon ableiten kann. Ja, ich wurde natürlich auch durch Science Fiction geprägt. Also bei mir war es aber natürlich vor allem die Weltraumgeschichte. Also ich wollte ja Astronautin werden und dann bin ich drauf gekommen, dass man da entweder Militärpilotin sein kann oder Wissenschaftlerin. Und dann habe ich mir gedacht, die Chance, dass ich mal Militärpilotin werde, ist eher enden wollend. Und darum muss ich da wohl irgendwas Wissenschaftliches studieren. Und bei mir war das aber dann nicht so klar, dass das Astronomie werden soll. Vor allem, weil ich auch nicht wusste, dass man das überhaupt studieren kann. Ja, also für mich haben natürlich diese ganzen Science-Fiction-Serien und so weiter, hatten da irgendwie bei mir das ausgelöst, dass ich da einfach auch rauf wollte in den Weltraum, ja. Und also ein bisschen anders gelagert als bei Evi und dir.
Hast du ein Lieblings-Science-Fiction-Buch? Ich habe das irgendwie, ich habe jede Menge Lieblings-Science-Fiction, aber ich habe es nie geschafft, irgendwie so ein einziges Buch kann man ja nicht irgendwie identifizieren. Aber gibt es zufällig eins, was dir am besten gefällt?
Boah. Auf die Schnelle. Ich habe keine Ahnung. Also ich war halt einfach auch der volle Star Trek Fan. Und das gibt's ja nicht wirklich im Buchformat, soweit
ich weiß, schon. Oder? Doch. Es gibt sehr viele Romane von
Star Trek. Nachhinein, oder?
Naja, die sind halt auch parallel dazu veröffentlicht worden. Ja? Noch mit Geschichten, die nicht einfach nur die Fernsehserien abgeschrieben, sondern neue Geschichten. Da waren ein paar coole dabei, habe ich auch gelesen, so gerade zu meiner Endschulzeit, Anfang Studienzeit habe ich so einen Schwung Star Trek Romane gelesen. Waren ein paar coole dabei.
Okay. Na, die haben es nie bis zu mir geschafft.
Ja, ich habe sie auch nicht mehr, sonst wäre ich sie allein. Aber ach, ich habe gehofft, du sagst jetzt per Anhalter durch die Galaxis, damit ich mich revanchieren kann und den Anhalter dissen. Aber
ja. Aber dann naja, also wahrscheinlich ist das tatsächlich von den Büchern, jetzt wo du es sagst. Es ist, okay, es ist das einzige, es ist wahrscheinlich das einzige Buch in meiner Lesegeschichte, das ich mehr als einmal gelesen habe.
Okay.
Und zwar, glaube ich, sogar dreimal. Ich glaube, ich habe es zuerst auf Deutsch gelesen, lang her. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt müsste ich es eigentlich auf Englisch auch lesen. Dann habe ich es auf Englisch gelesen und habe mir gedacht, irgendwie hat es mir auf Deutsch fast besser gefallen. Und um das zu überprüfen, habe ich es dann auch, den ersten Teil habe ich dann nochmal auf Deutsch gelesen. Es ist eine super Übersetzung. Es ist wirklich, ja. Es ist irgendwie auch vielleicht das einzige Buch, bei dem die deutsche Fassung mir besser gefallen hat als die Originalversion. Oder vielleicht einfach sind die Scherze dann doch zugänglicher, weil sein Humor natürlich schon auch sehr speziell ist. Und
also ich habe die,
denn das haben sie sehr gut hingekriegt, ja, finde ich.
Also ich habe tatsächlich ich habe die Bücher, glaube ich, auf Deutsch gelesen und auf Englisch auch nochmal. Und ja, ich lese ja generell Bücher öfters. Es gibt Bücher, die habe ich schon irgendwie 15 Mal gelesen. Aber
bist du Wahnsinn.
Aber tatsächlich, also ich weiß, dass man sich da wirklich Feinde machen kann. Also ich bin ich bin schon ein Fan von Per Anhalter durch die Galaxis, aber die Bücher würde ich jetzt nicht so zelebrieren, wie es andere immer tun. Also die Witze, die Pointen, die Geschichte, also das, was er sich quasi ausgedacht hat, die Welt, das ist natürlich alles fantastisch, ja, da kann man überhaupt nichts sagen. Also das ist diese Absurdität, die Douglas Adams da geschaffen hat, das ist phänomenal. Aber ich finde, dass die Bücher, und ich rede jetzt wirklich noch von den Büchern, dass die erzählerisch konfus sind. Also der erste Band geht noch, aber die anderen Bände, das wird dann irgendwann so konfus, dass man irgendwie vor lauter Pointen die Geschichte nicht mehr, die Logik der Geschichte nicht mehr mitkommt. Also ich habe das dann irgendwie irgendwann nicht mehr mitbekommen, was er da jetzt eigentlich erzählen will. Also ich finde die Bücher jetzt rein von der Geschichte her, haben sie mir nie gefallen, aber den Anhalter gibt es ja in so vielen Iterationen und Adams hat ja fast bei jedem nochmal neu das Ganze hat er mitgeschrieben. Also das hat er ursprünglich mal als Hörspiel angefangen für die BBC. Mhm. Dann gab es diese erste Fernsehserie, oder dann kamen, glaube ich, erst die Bücher und dann kam diese alte BBC-Fernsehserie und die, finde ich, die ist meine Lieblingsserie. Also diese aus den 80ern, glaube ich, ja. Die mit diesem schönen 80er-Jahre-Computer-Ding. Also die ist wirklich phänomenal. Das ist toll. Der Kinofilm, ja.
Fand ich auch nicht so berauschend, ja.
Ja, wahrscheinlich gab es irgendwie auch irgendwie Theaterstück und alles. Also die haben wahrscheinlich alles aus dem Ding gemacht. Aber ja, hat natürlich also jeder in der Astronomie kennt den Anhalter. Und deswegen finde ich es eh nett und lustig. Aber wir alle haben 42 Witze gehört, ja. Also wenn man irgendwo braucht nur irgendwas hinschreiben.
Ich jede Menge im letzten Jahr, weil
ja,
ich bin da jetzt aber auch schon
das
so
ist immer,
alt.
Ist, man findet es ja eher immer schön, wenn quasi die eigene Bubble referenziert wird. Aber wenn ich irgendwo im Internet, irgendwo auf Twitter, Facebook, sonst irgendwo was hinschreibe, wo die Antwort auch nur vage eine Zahl sein könnte, kann ich mir sicher sagen, da kommen irgendwie 10, die 42 drunter schreiben und ich freue mich eh drüber, dass die Leute das sich da engagieren, aber ja, man, wie gesagt, man hat die Witze halt schon oft gehört, also 42.
Es ist langsam ein bisschen ausgelutscht, sagt man da auf gut Österreich.
Weißt du, wie die Gebäudenummer, die Universitätsgebäudenummer der Sternwarte in Jena war, wo ich gearbeitet habe, das Gebäude? Ja, das ist jetzt wie schwer
die Frage. Welche Zahl könnte das jetzt sein?
17.
39?
Nein, dass ich Nummer 42 war, das Gebäude.
Ja, und dann wundert es dich noch.
Ja, das wundert mich hier nicht.
Ja, aber ich meine, ich finde, du hast recht, es ist die Dramaturgie steht nicht so im Vordergrund bei der Geschichte, ja. Es ist, aber ich meine, die Kreativität ist einfach der Hammer. Ich meine, das muss dir einfallen, ja. Und auch natürlich, es ist eine Satire, ja. Es ist eine Gesellschaftssatire. Und die Verbindungen zu unserer realen Welt, zu unseren Dingen, die jeden Tag, die ganze Zeit passieren, das ist natürlich auch das Lustige dran, ja.
Ja, also ich habe einfach von Douglas Adams gefallen mir tatsächlich sehr viel besser die Dirk Gently Romane. Die sind echt, die finde ich.
Naja, da habe ich mich nie so,
Nein.
Habe ich nur einen gelesen und das war irgendwie jetzt, war okay, aber es hat mich nicht so
gehuckt. Da gab es auch eine Netflix oder Amazon Prime Serie, die war auch hervorragend, fand ich, also genial gemacht, und die haben sie dann leider nach 2 Staffeln abgesetzt, weil seltsamerweise nicht alle meiner Meinung waren, was ich nicht verstehen kann. Und jetzt ist die. Und
dass es sowas gibt?
Ja, und dann ist die aber, die ist halt nicht zu Ende erzählt jetzt, ja, also das finde ich. Wow. Egal. Aber bevor wir jetzt noch hier, da kann man es vielleicht abschweifen, ja, will ich mit Firefly noch anfangen und
diskutiert
alles.
Diskutiert doch einfach auf der Telegram-Gruppe weiter.
Ja, ich habe auch schon mal überlegt, vielleicht machen wir das zu Weihnachten oder so. Es ist eine Special-Folge, wo wir nur irgendwie, da machen wir unseren Universums-Gin aufzutritt und reden über Science-Fiction-Bücher und Filme.
Gute Idee.
Dann lasse ich mich von euch hier belehren, warum DS9 angeblich nicht die beste Serie ist, und werde ich alles widerlegen, was ihr an Argumenten aufbringen könnt dagegen.
Dann gibt's ein Battle.
Genau. Ja, also wie gesagt, schreibt uns eure Meinung zur Science Fiction gerne auf diversen Kanälen. Schreibt mir uns, warum Deep Space Nine die beste Star Trek Serie ist, die es gibt.
Oder nicht.
Tut das, wie gesagt, ihr könnt das auf unserem Telegram-Kanal machen. Ihr könnt das auch auf unserer ihr könnt das auch direkt in den Kommentarbereich der Podcast-Seite machen. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, wenn ihr uns keine Frage schicken wollt, sondern eben Kommentare, macht das gerne unter hello@dasuniversum.at. Da könnt ihr uns kontaktieren oder auf unseren diversen sozialen Netzwerken, wo wir überall sind. Also ihr findet einen Weg, uns mitzuteilen, wie toll Deep Space Nine ist, wenn ihr das tun wollt.
Oder
und bis es soweit ist, bedanken wir uns zuerst nochmal bei all denen, die uns unterstützt haben seit dem letzten Mal, weil das tun ja immer noch dankenswerterweise sehr viele Menschen, die uns unterstützen. Einerseits durch Bewertungen und Kommentare auf den diversen Podcast-Plattformen, was auch sehr, sehr wichtig ist, damit der Podcast sichtbar ist und sichtbar bleibt. Dafür muss man den Algorithmus mit Bewertungen und Kommentaren füttern. Das ist leider so. Mhm. Und damit wir uns füttern können, schenkt ihr uns netterweise immer wieder auch mal finanzielle Zuwendungen über PayPal, über Steady und über Patreon. Diese 3 Möglichkeiten haben wir, wo man uns Geld zukommen lassen kann, und das tut ihr regelmäßig. Und seit dem letzten Mal haben das wieder diverse Leute getan, und die darf heute mal Ruth vorlesen zur Abwechslung.
Es haben auf PayPal uns unterstützt Peter, Markus, noch ein Peter, Matthias und Ulrike. Herzlichen Dank euch und herzlichen Dank auch für eure netten Worte. Also wir lesen das alles, wir sind gerührt und wir freuen uns sehr darüber. Also ihr könnt, wie gesagt, gern auch nur ganz wenig Geld spenden und dafür einen netten Absatz an Lobhudelei hinten dran hängen, dann freuen wir uns auch.
Also alles so unter einem Euro ist dann bürokratisch schwierig, weil dann kostet die Bearbeitung mehr als was wir haben davon, weil das muss ja auch alles verbucht werden und so weiter. Aber alles
nicht damit 10 Cent daherkommen. Ja.
Aber es ist, wie gesagt, auch wir freuen uns auch über einen Euro.
Absolut. Und dann hat uns noch mit einer regelmäßigen Spende auf Steady Michael unterstützt. Herzlichen Dank dafür, Michael.
Vielen Dank. Und dann schauen wir noch, was wir so tun, weil wir tun jetzt offensichtlich wieder Sachen, wie wir zu Beginn gehört haben. Also die Zeit, wo man dank Corona oder dank Sommerurlaub nichts mehr getan hat, sind ja vorbei. Was steht bei dir so auf dem Programm? Wo kann man dich sehen, treffen, dein Planetarium besuchen?
Naja, also ich hätte dieses Wochenende auf dem schönen großen Mittelalterfest in Eggenburg sein sollen.
Oh, das ist nett, ja.
Leider auch wieder abgesagt worden. Und ja, also meine öffentlichen Veranstaltungen sind immer noch praktisch nicht existent. Ich habe ein paar private Sachen, ein paar Lehrerfortbildungen, das wird auch lustig. Morgen die erste Lehrerfortbildung. Genau. Und am 25. September bin ich bei der Eröffnung der Bücherei in der Seestadt. Seestadt ist ein neuer Stadtteil am Stadtrand von Wien. Also wenn ihr in Wien und Umgebung seid, dann könnt ihr zur Büchereieröffnung in der Seestadt kommen. Und da wird das Planetarium sein. Aber das ist jetzt so das Einzige, was quasi öffentlich ist.
Ist doch schon gut.
Ja. Aber immerhin.
Ja, für ganz kurz entschlossene und spontane, wer das heute, also am 14. September hört, kann am Abend noch in die Buchhandlung Thalia in Wien-Mitte kommen. Also da Bahnhof Landstraße, da ist die Buchhandlung, es gibt viele Thalias, aber da ist die Thalia, wo ich sein werde, gemeinsam mit Helmut Jungwirth, weil wir haben ja ein Buch geschrieben, eine Geschichte der Welt in 100 Mikroorganismen, das wir da vorstellen werden. Es wird sogar die glaube ich, die Uraufführung quasi sein, also die erste Veranstaltung zu dem Buch. Wir wissen noch nicht genau, was...
Habt ihr keine Eröffnungs-Dings-Party gehabt? Also
nein, Helmut war ja, ist ja in Graz, ich war hier und wir haben, ich glaube, wir haben auch nichts irgendwie, es gab ja also so eine offizielle Party, ja, gab es
wie sagt, das sagt man nicht Eröffnung, das heißt anders
Buchvorstellung,
oder?
Ja, Buchvorstellung.
Erscheinungs...
Ja.
Buchvorstellung.
Ja, kommt drauf an. Gibt's nicht bei allen Büchern und aber bei, das ist quasi jetzt. Wir machen die offizielle Buchvorstellung für die Öffentlichkeit, ist jetzt da heute Abend am 14. Und cool. Ihr habt noch nicht genau den Plan, was wir da machen werden. Also wenn ihr das heute hört, habe ich ihn dann hoffentlich. Aber also wir werden halt irgendwie nicht einfach nur vorlesen, wir werden ein paar Geschichten aus dem Buch erzählen, Geschichten über Organismen erzählen. Es wird vermutlich auch das eine oder andere Experiment geben und mit Sicherheit werden diese Experimenten auf die eine oder andere Art und Weise essbar sein oder trinkbar, weil das sind immer die besten Experimente. Also kommt vorbei, wenn ihr wollt, in die Thalia. Ansonsten ist bei mir am 19. September bin ich mit den anderen Science-Busters, Martin Moder und Martin Puntigam in München. Da spielen wir Open Air im Hof.
Ausland.
Ja, da spielen wir Open Air im Hof vom Deutschen Museum. Unsere Show Global Warming Party. Also wer in München oder Umgebung ist, kommt dort vorbei. Und ansonsten bis zur nächsten Sendung ist dann, glaube ich, nichts mehr. Ja, danach kommen wieder Shows in Wien und so weiter, aber das sage ich euch dann in der nächsten Sendung. Ja, dann war das, cool. Was es von mir Neues gibt.
Hätten wir das auch erledigt.
Ja, dann.
Das war's von uns für dieses Mal, oder?
Ja, mehr hab
haben wir eh schon lang genug gelabert, sind schon wieder 2 Stunden geworden. Ha?
Ja, was soll man machen? Das Universum ist groß, da muss man sich anstrengen, dass man durchkommt.
So ist es.
Dann vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören, sage ich dann mal.
Ja.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.